Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, liebe Leute da draußen. Paul's Guitarcast, euer eventuell noch Lieblingspodcast im Gitarrenbereich natürlich da draußen. Startet mal wieder mehr oder weniger regelmäßig. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen jetzt schon im Jahr 2024 erschienen sind, mit der die ihr jetzt natürlich gerade hört. Ich lehne mich da lieber nicht zu weit aus dem Fenster, weil ich weiß gerade nicht, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe, nachdem diese Folge jetzt hier rausgekommen ist. Whatever. Ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. Und dass ihr immer noch Bock auf so ein bisschen unverbindlichen Gitarrentalk am Ende des Tages habt. Anyhow, ich freue mich sehr heute, die Standleitung, das muss ich gleich klären, wo die Standleitung überhaupt hingeht, aber ich freue mich total, heute den Mario von dem Blackout Promise am Start zu haben.
Hallo. Hi.
Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich bin gerade in unserem kleinen Studio, in der kleinen Regie und freue mich, dass wir heute über Gitarren reden. Wie geht's dir?
Auch mir geht's ganz gut. War echt ein ereignisreicher Tag schon. Also wir können ja zeitaktuell sein. Heute ist der 19. Januar. So. Voll. Und genau. Und irgendwie, ich hatte recht wenig Weihnachtszeit gehabt und so zwischen den Jahren eigentlich auch komplett durchgearbeitet. Und heute war echt der Tag, wo wieder, keine Ahnung, viele Gitarren repariert worden sind. Es ging heute wieder heiß her. Ich bin da immer noch im Laden, also ich recorde immer aus dem Laden dann quasi direkt raus. So. Mhm. Und ich bin ein bisschen müde. Gerade war, liebe Grüße an den Tom Bartels, der war hier auch mal ganz oft schon im Gitarren-Podcast am Start.
Liebe Grüße.
Und der ist so, der Tom ist so Backline, kleine Backline-Legende in Deutschland. Er ist Tech vom Kuddel, von den Hosen. Und der ist so ein musikalischer Tausendsasser. Und immer wenn der mich sieht, sagt er, du siehst echt müde aus, Mann. Und ich denke mir, ah, danke. So, ich weiß nicht. Ey, Mario, ganz kurz, wo bist du überhaupt? Wo geht meine Essener Leitung heute hin?
Die geht nach München.
Die nach geht München.
Weit in den Süden, wo es heute schneit und wo es saukalt ist. Aber hier drin ist gerade schön gemütlich. Und gerade im Moment, ganz spannend, geht deine Leitung in unser aktuelles Studio. Die Dark Rooms, wir sie liebevoll nennen, sind gerade im alten Gasteig. Das ist ein Riesengebäude in München, das mal gebaut worden ist, um da unter anderem eine Hochschule drin zu haben, und da ist auch eine große Philharmonie drin, und das stand jetzt ein paar Jahre leer und ist im Mai letzten Jahres freigegeben worden zur Zwischennutzung, und das beherbergt jetzt hier sehr viel von der Musikszene aus München. Da sind jetzt ProduzentInnen, da sind MusikerInnen drin, da sind viele, viele Bands, und ich weiß nicht ganz genau, wie viele Räume, aber es sind so, ich glaube, an die 100 Bandräume hier auf einen Schlag bezogen worden, und die sind alle sehr, sehr cool und voll spannend. Also wir fühlen uns hier sehr wohl, und ich bin total happy, dass ich zum ersten Mal so eine Regie habe, wo man sich wohlfühlt und wo einfach alles irgendwie geil ist. So, weil wir haben schon in den größten Dreckslöchern geprobt. So, und jetzt.
Wie es sich gehört, ne?
Ja, absolut. Ich meine, das gehört dazu, und das ist auch absolut nichts Schlechtes. Im besten Fall haben die Eltern einen Keller oder so, wo man anfangen kann, und dann, da ist ja noch alles gut, aber wenn man dann so in ein Alter kommt, wo man nicht mehr im Keller von den Eltern proben kann, oder die Eltern keinen mehr haben, und man dann selber so in so einer Stadt wie hier auf die Suche geht nach einem Proberaum, da wird es dann echt haarig. Und genau, wir haben jetzt gerade zur Zeit Glück, und es ist eine Zwischennutzung, heißt, es ist zeitlich begrenzt, irgendwann müssen wir hier vielleicht wieder raus, aber gerade für die Gitarristinnen da draußen ist es spannend, weil wir jetzt in einem Raum sind, wo ich auch Gitarren recorden kann. Wir waren vorher in einem Proberaum, der lag zwischen zwei Bahngleisen, und da hatte ich halt wahnsinnige Einstreuungen, und ich konnte nur...
Verstehe ich gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, woher das kam, aber ich konnte nur in so einem ganz speziellen Winkel konnte ich nur die Gitarren einspielen. Und wir haben da tatsächlich auch ein paar Songs aufgenommen und auch rausgebracht, aber als wir dann unser voriges Album Dark aufgenommen haben und wir die ersten Spuren einem Mischer geschickt haben und auch wirklich so alle die Eispuren und alles war halt versaut mit diesen Rauschen, haben wir uns dann dazu entschlossen, ey, wir konnten da einfach nicht mehr ruhigen Gewissens recorden, weil sobald du einmal dieses Rauschen hörst, kriegst du es ja nicht mehr aus den Ohren, du hörst es die ganze Zeit.
Und nee, ich will es noch nicht mal eine Kleinigkeit nennen, du fokussierst dich total darauf und bist einfach nur abgefuckt am Ende des Tages, so, weil du hörst das die ganze Zeit so und das macht dir alles im Arsch.
Ja, absolut.
Habt ihr mal, vielleicht mal ganz früher, mal zufällig im, oh, wie heißt denn der Laden in Köln, nicht das, ist es das Blue Shell, im Blue Shell gespielt?
Das Blue Shell sagt mir tatsächlich nichts.
Das ist ein relativ...
Also ich kenne es von außen, aber ich glaube, drin waren wir noch nie.
Ist ein relativ kleiner Laden. So, ich meine, Köln ist ja auch breit gefächert mit Locations, was die Kapazitäten angeht. Und das Blue Shell hat, glaube ich, auch, ich meine, es ist der Laden, hat auch wirklich so das traurige Schicksal, dass nebenan wirklich mehrere Bahntrassen und so sind. Mhm. Und da ist auch wirklich, also da hast du wirklich Einstreuung gehabt. Und gerade beim Recorden kannst du es ja voll vergessen. Es ist ja voll die Scheiße. So. Ja. Also wirklich.
Ja, das Wahnsinn. Ist echt ätzend, ja. Das ist wirklich ätzend, aber es ist auch so eine wichtige Schule. Und gerade dieser letzte Proberaum, den wir da hatten, der war für mich total essentiell für so meine ganzen, für meine so Recording-Steps und vor allem für sehr, sehr viele Learnings, die ich da hatte. Also wir sind da reingezogen, 2019 meines Erachtens nach und wir haben da halt die komplette Corona-Zeit verbracht und während der Corona-Zeit, das war ja, wir haben früher extrem viel live gespielt und als dann Corona so kam, war ich so, wow krass, jetzt 2 oder 4 Wochen mal Zeit, jetzt gehe ich jeden Tag in den Proberaum und lerne mal, wie recordet und wie produziert man eigentlich und so. Ich hatte dafür früher zwar immer ein Rieseninteresse, aber halt nie wirklich die Zeit, aufgrund von Touren, dass ich mal irgendwie eine Platte produziere oder so. Und deswegen war dieser Proberaum total wichtig und gut und trotz der Einstreuungen und trotz der ganzen Probleme, die man manchmal auch in so DIY-Recording-Situationen hat, die sind gerade gut, dass man es auch einmal checkt. Ah, okay, das und das ist ein Problem. Ah, so und so. Also ich habe da sehr viel gelernt und für mich war es am Ende auch eine gute Schule, in einer nicht perfekten Umgebung erstmal zu lernen und zu checken, wo sind eigentlich die Fehler. Und jetzt, wo ich in einer etwas besseren Lage sitze, denke ich mir so, ah, wow, ich weiß es ganz anders zu schätzen. Und das ist total, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl dann auch, wenn man dann was recorden kann, was auch wirklich auf Platte gehen kann. So, aber ich bin auch ganz, ganz... beim Gitarrenrecorden war ich jetzt bei unserem aktuellen Album, was jetzt rauskommt, auch sehr... sehr wild, auf jeden Fall.
Da will ich auf jeden Fall noch gleich drauf zu sprechen kommen. Ich habe noch mal so ein paar Fragen, weil das finde ich eigentlich total spannend. Also quasi jetzt die Räumlichkeiten, die du das gerade beschrieben hast in München. Ich stelle mir das dann immer so vor, ich sage sowas immer sehr lapidar und sehr pauschal. Ich sag mal so kreativkomplex so in dem Fall. Ne? Also quasi das halt, ne, dass jeder sich so ein bisschen irgendwie austoben kann mit wahrscheinlich nur musikalischem Schwerpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So.
Nee, das
oder
ist hier. Hier
Kunstraum, sind auch alles Mögliche und
genau, okay, hier sind auch KünstlerInnen und auch Fotografinnen und so. Also hier ist hier ist wirklich so alles Mögliche gelandet. Hier sind auch Büroräume, wo auch Labels und Organisationen und da hier ist auch direkt ein Live-Club nebenan. Die haben auch ihr Büro hier drin in dem Gebäude und so. Und also es ist so sehr bunt gemischt und ist auch ein Comedy-Club hier drin.
Auch geil,
okay. Ja, so ein Stand-Up-Comedy-Club hat hier aufgemacht. So, ich war selber da noch nie drin, aber ja, man bildet sich ja immer ein, man hätte irgendwie die Zeit dazu, aber irgendwie schaffe ich es irgendwie auch nicht so wirklich. Ich hänge dann doch die ganze Zeit in meinem Raum.
Wie das immer so ist, aber ihr seid ja auch Münchener, ne? Also richtig auch waschechte so, ne? Richtig,
nee, null.
Null? Ach nee, ich dachte, ihr kommt richtig aus München. Ah, okay. Nee,
wir sind keine, von uns ist gar keiner in München geboren tatsächlich. Ich bin in Heidelberg geboren, habe dann da eine Zeit gelebt und bin dann nach Österreich gezogen. Dort habe ich den Markus kennengelernt, der bei uns Bass spielt und Markus ist wiederum aber auch kein Österreicher, sondern der ist in Halle an der Saale geboren. Also sind wir so Ost-West-Bereich der Band und dann haben wir noch den Mo, der ist in Pforzheim geboren, haben wir aber wiederum in Salzburg kennengelernt. Also wir sind so alle von irgendwo und nirgendwo. Keiner von uns hat so eine richtig, richtig krasse Homebase in einer Stadt, sondern wir sind immer so da geboren, da aufgewachsen, hier, da ging es weiter. So verlorene Söhne sind wir. Und wir sind dann irgendwie in München gelandet halt, also weil das war die nächste größere Stadt, wo man halt hinfahren konnte, um Konzerte anzugucken, und dann habe ich hier mal angefangen zu studieren und die anderen sind irgendwie nachgekommen. Also ich hatte auch überhaupt keine Ahnung von München, so ich wusste nicht, was geht hier oder was geht hier nicht, oder ich hatte keine Ahnung. Ich wollte eigentlich lieber so nach Barcelona ziehen nach der Schule oder nach Berlin vielleicht, aber durch die Nähe dann zum Proberaum, den wir damals noch hatten, und auch so die Freundschaft zu Markus und die Band, die es damals schon gab, habe ich mich dann dazu entschlossen, nach München zu gehen, weil da konnte ich noch jedes Wochenende in den alten Proberaum fahren.
Ich finde das sehr angenehm, ehrlicherweise, dass ich mal heute ausnahmsweise mal nicht nach Berlin podcasten muss, wie das sonst immer so ist, weil alle natürlich mal nach Berlin gehen, und ich muss ja wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber meine, was heißt heimliche Liebe so für Bundesländer und sowas, wenn man das irgendwie haben kann, oder für Regionalitäten, ist einfach Bayern. Das ist einfach so. Und München ist wirklich, ich finde, das ist eine sehr... Also, jetzt mal bei all der Schickeria da unten, das mal ausgeklammert. Ich finde München aber echt wirklich, wirklich schön. Einfach so auch von dem auch so ein bisschen was geht, auch die Locations, die da am Start sind. So, also keine Ahnung, wenn ich an das, ich war noch nie da, aber ich weiß so, dass das Feuerwerk oder das Backstage einfach echt coole Locations sind. So, ne? Und wo auch generell in Bayern ist, glaube ich, auch sehr viel Musikförderung auch am Start. Das darf man nicht vergessen, finde ich persönlich. So, das ist schon, die machen das schon sehr... sehr gut da unten, so. Das, ich, wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich habe festgestellt, meine letzten Podcast-Folgen, gerade im letzten Jahr, die gingen immer irgendwie gen Süden, ganz, ganz viel.
Witzig,
so, also, ja, voll total. Halt irgendwie mit Steiner und Madeleiner, irgendwie, gut, die haben das in Berlin halt aufgenommen, aber die sind ja auch, kommen aus Süddeutschland die Ecke. Oder mal Ugly Clementine auch ganz weit unten anzusiedeln. So, ne? Deswegen freue ich mich natürlich. Da geht mein kleines bayerisches Herz so ein bisschen auf, muss ich schon sagen. Auch wenn ich totaler Ruhrpott-Assi bin am Ende des Tages. So, ne? Born and raised hier natürlich. Ich bin so ein bisschen abgelenkt gerade. Ich gucke gerade aus meinem Shopfenster, und hier weht einfach gerade oben, was haben wir jetzt? 7:20, so ein fetter Kran einfach aufgebaut. Wahnsinn. Mitten in Rüttenscheid. Das ist...
Sowas würde im Süden nicht gehen. Hier ist Feierabend jetzt.
Hier ist Feierabend, und vor allen Dingen auch, also ich muss, das kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Ich glaube, ganz München war natürlich heute in absoluter Trauer, weil heute natürlich auch noch die Gedenkfeier für Kaiser Franz Beckenbauer auch noch war, die live im Fernsehen übertragen worden ist. Hat man davon irgendwas mitbekommen? Du hast echt gesagt, wahrscheinlich nicht.
Ja, so, also ich habe nicht mitbekommen, und es ist auch Wahnsinn, was so... was man so nicht weiß über diese Stadt hier. Also ich wusste ja, wie gesagt, als ich hierher gezogen bin, ich wusste ja eigentlich nicht wirklich irgendwas. Ich wusste nur, dass wir hier früher immer hingefahren sind, um Konzerte anzugucken. Und ich hatte keine Ahnung, ob der vielen Vorurteile, die es auch gibt hier über die Stadt. Und natürlich ist manches sehr sicher auch wahr, aber ich habe auch ganz abseits von den Vorurteilen in München kennengelernt, das total kreativ ist, das total bunt ist, das auch keine Kohle hat. Und das ein sehr angenehmes Umfeld eigentlich auch ist. Und mittlerweile, ich habe sehr lange gebraucht, weil ich hatte so das Gefühl, es war eine sehr kalte Stadt. Also ich habe nicht direkt jetzt hier, bin mit offenen Armen überall jetzt in der Uni oder so. Ich habe früher Deutsch und Englisch an der Uni studiert und war da jetzt, ich habe da keinen einzigen Kontakt mehr von damals. Und habe sehr lange gebraucht, bis ich Anschluss gefunden habe, auch zur Musikszene, was mir total wichtig dann war, also als das dann ins Rollen kam. Und mittlerweile habe ich hier irgendwie so eine Homebase mit vielen Leuten, von denen wahrscheinlich die wenigsten auch wirklich born and raised Münchner sind, aber ich selber mache mir aus diesem ganzen Städteding eigentlich nicht viel. Ich bin super gerne in anderen Städten, ich bin super gerne in Berlin, wir haben auch viel da aufgenommen jetzt und viel da gemacht, und ich habe, also ich, ja, auch so Lokalpatriotismus oder sowas, ey, ist für mich
ich
jetzt...
Ich wollte genau das... Erzähl weiter.
Ja, mach ja mal. Ist für mich halt mal. So, vor allem, weil ich halt nicht so an diesem einen Ort geboren bin und da immer gelebt habe, dadurch ist es für mich jetzt nicht so relevant irgendwie. Das ist safe was anderes, wenn man jetzt so in so einem einen, in dem einen Ort gelebt, also geboren wurde und da immer gelebt hat und da auch seine ganze Familie hat und so, dann ist man da, hat man da eine andere Verbundenheit. Aber bei mir selber war das nie so. Ich habe mich immer dort am wohlsten gefühlt, dort am wohlsten gefühlt, wo es am lautesten war, aber so bin ich jetzt auch nicht, aber ich habe mich da wohl gefühlt, wo ich halt mit meinen Leuten halt war.
Leuten,
genau. Und dann war es mir auch immer total egal, was für eine Stadt das ist. Und wir sind ja heutzutage wirklich in einer super Situation, dass man auch rumfahren kann und dass wir auch so Konzerte in anderen Städten spielen können, wo wir dann auch wieder Leute kennen und uns dann zu Hause fühlen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Köln spielen oder so, das ist wie ein zweites Nachhausekommen auf eine gewisse Art und Weise. Und das weiß ich total zu schätzen. Gleichzeitig dass ich mir was einbilde, noch, dass ich irgendwie jetzt zu viel oder zu wenig von dieser Stadt jetzt hier irgendwie representen will oder wie auch immer man es sagen will. So, ich bin happy hier, aber ich wäre safe auch mit dem Kreis an Leuten, den ich gefunden habe, auch woanders.
Ey, ich sehe das, als du gerade Lokalpatriotismus ausgesprochen hast, ich habe das gerade im Kopf gehabt so und ich teile das zu 1000%. Ich meine, gut, der einzige Unterschied ist halt der, so ich bin jetzt auch nicht aus meinem Ruhrgebietskreis hier rausgekommen. Also ich bin born and raised in Essen, habe auch noch nie woanders gelebt, aber ich bin hier auch echt nicht, was heißt verwurzelt? Also es gibt ja dann Leute, was auch gar kein Shit ist, das ist völlig in Ordnung, wenn man einfach sagt, ey, das ist so meine Stadt und ne, hier will ich sterben. Also ich weiß nicht, wo ich sterben werde, weißt du, was ich meine? So, und das ist mir auch ein bisschen egal, weil ich denke mir, klar, ich mag das hier, ich bin hier groß geworden und ich teile das total, wenn du halt so sagst, so, ey, das ist so wie, keine Ahnung, du kommst jetzt nach Köln oder kommst nach München, das steht und fällt mit den Leuten, mit denen du einfach da connected bist, so. Und dann ist das natürlich wie nach Hause kommen, aber ey, ich weiß nicht, also guck mal, ich habe hier den Laden, den ich jetzt hier habe, ich habe einen Mietvertrag bis 2029, also 5 Jahre noch, so. Damit man so ein bisschen Planungssicherheit hat. Was danach kommt, keine Ahnung. Weißt du, so, ich bin natürlich hier aufgrund des Jobs so ein bisschen an den Laden halt gebunden, aber ich bin einfach auch ultra gern woanders. So. Und ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren bin, ob ich dann immer noch in Essen bin oder ob ich ganz woanders bin. Und boah, du kannst dich mit Lokalpatriotismus echt so ein bisschen jagen. So ein paar Kleinigkeiten mag ich total gerne. Das ist sowas wie, keine Ahnung, wir hier in Essen trinken ultra gerne Stauderbier. Das ist so Essener Bier. Und dann ist das für mich immer so, okay, das trinke ich ultra gerne. Das sind aber, wie gesagt, nur so totale Kleinigkeiten. Für mich ist das jetzt so, dieses Essen-Ding so, dass ich hier, wie gesagt, ich bin hier groß geworden, aber muss ich hier auschecken? Weiß ich nicht. So, und ich freue mich auch immer, wie gesagt, total gerne woanders zu sein. Egal, welche Städte das sind, solange da halt irgendwie coole Leute sind, das macht das viel, viel mehr für mich aus. So, das ist, ja, deswegen, so verwurzelt irgendwo zu sein, weiß ich nicht. Finde ich immer schwierig, ehrlicherweise. So, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Deswegen teile ich das total. Bin ich total bei dir. Ja. Aber wie gesagt, ich muss ja sagen, ich bin München-Fan durch und durch. Und dann, ich muss jetzt mal wirklich mal überlegen, was sind denn so alte Münchner Bands, die es schon Ewigkeiten gibt? Amy Bulls sind doch Münchner, oder nicht?
Ja,
ne?
Voll.
Oder? Ja. Ja, genau. Amy Bulls sind Münchner, genau. Sportfreunde Stiller meine ich auch, ne? So, bin ich jetzt auch. Aber die sind auch, glaube ich, so richtig Münchener, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, meine ich. Geht so. Also einer ist in Schrobenhausen aufgewachsen. Das ist der Flo, also der Schlagzeuger. Das ist auch eine Stunde von hier. Und dann ist so Germering auch denen ihre Hometown. Aber am Ende des Tages sind die schon von hier, kann man schon so sagen, ja.
Dann ganz früher noch, ich weiß nicht, ob man die noch kennt, also das war so, die hießen Fleißwater. War das Fleißwater doch?
Die spielen heute tatsächlich.
Aber ist das die Band, die auch schon echt lange, die wirklich lange schon am Start sind?
Ja, ich kenne die selber jetzt nicht wirklich, aber ich kam gerade aus Köln, der Darius von den Dead Notes, der war heute hier bei uns im Proberaum und die spielen heute mit Marathonmann und den Fleißwater, die du gesagt hast, die spielen heute zusammen hier in der Kranhalle und genau, da ist mir gerade der Name im Begriff. Aber ich kenne die Band eigentlich überhaupt nicht und habe die auch noch nicht gesehen, soweit ich mich erinnere.
Aber dann liege ich mit der Vermutung auf jeden Fall ziemlich richtig. So, dann kommen die mich aus der Ecke, so, weil da klingelt auf jeden Fall noch was.
Ja, aber es gibt hier echt, es gibt brutal viele Bands hier, was auch viele, die mir selber wahrscheinlich überhaupt nichts sagen, aber ich bin da selber immer wieder erstaunt. Es gibt jedes Jahr hier zum Beispiel Sound of Munich Now, das ist so ein Festival, das macht die SZ mit dem Feuerwerk zusammen, das spielt...
Ist Feuerwerk, ne? Genau, ja.
Genau, da spielt jedes Jahr, spielen da irgendwie, glaube ich, 15 oder 20 Acts, jedes Jahr neue Acts, die man halt dann so dort kennenlernt, und es sind ja bei weitem nicht alle, die sich darauf bewerben, da spielen zu dürfen, und es ist die Qualität ist halt auch echt wahnsinnig gut, also ich bin da, ich finde es echt super, es gibt so viele neue, junge Musik, die man da einfach auschecken kann, und gerade in so Sachen wie hier, wie in diesem Komplex hier gerade, da kommt es zusammen, und das ist total wichtig, dass es sowas gibt, auch so einen kulturellen Austausch, gerade in der Subkultur, oder hier entsteht ja nicht nur Subkultur, hier steht auch Popkultur, hier gibt es auch Produzenten, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und die auch größere Bands hierher holen, und das ist total gut, dass es diesen Austausch gibt, weil dass man auch voneinander lernt und checkt, okay, wie kann man es denn noch machen, und dass man sich da irgendwie austauscht. Ich finde das ganz, ganz wichtigen Aspekt von Musik machen und in der Band sein und Musiker sein und so. Das ist schon wirklich wichtig, dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen über die Schulter gucken darf und das nicht alles so mit Ellbogen gemacht wird. Das ist ja, wir machen ja hier keinen Sport, wir machen ja alle Musik, und da ist das schon echt eine gute Sache und eine Bereicherung auch für die Stadt. Deswegen, ich hoffe, dass, wenn dieses Teil hier soll kernsaniert werden und so weiter, und das ist ja auch ein Ding, das man jetzt in allen möglichen Städten in Deutschland kennt. Man kennt es ja zum Beispiel auch jetzt gerade ganz aktuell in der Tagesschau, war ja auch, dass Molotow zumachen muss, dass immer mehr Hamburg, solche, genau in Hamburg, dass immer mehr solche Einrichtungen halt, dass die weniger werden und dass die schwieriger, dass die halt weniger Möglichkeiten mehr haben, bezahlbare Räume zu finden. Und so geht es natürlich den Bands und den Studios hier drin auch. Wenn wir hier mal raus müssen, dann werden ganz viele auf die Suche gehen. Und ich hoffe, dass die Stadt das einfach checkt und weiß, was hier drin gerade für ein wichtige, was hier gerade für ein, was Wichtiges einfach passiert für junge Menschen, die sich hier ausdrücken können. Und für mich war Musik schon immer so ein Vehikel, um mich auszudrücken, und so ein Ventil, um einfach so kreativ zu sein und Sachen zu lernen und auch wichtige Dinge fürs Leben zu lernen, so die man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, wenn man an Musik denkt. Und ich weiß noch, dass ich damals, ich habe in einem kleinen Ort gewohnt und bin mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, was weiß ich, bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe gesagt, so, wir brauchen einen Proberaum für unsere Band, wir haben eine Band, wir brauchen einen Raum, hier stehen doch irgendwelche Häuser leer, dürfen wir da nicht irgendwo rein? Und ich weiß noch, dass der Typ zu mir gesagt hat, nö, ja, so, keine Chance. Und ich finde, da sollte man echt, sollte es mehr geben. Einfach macht irgendwelche leerstehenden Immobilien. Checkt die, wovon für die Kultur. Es
genug gibt, so, ne? Ja, so in jeder Stadt so gefühlt. Voll. Ey, das ist, ich, da wollte ich vor ein paar Minuten schon drauf zu sprechen kommen, weil das hat mich echt interessiert, so generell, wie so Proberaumsituation jetzt in Kreis München und sowas ist. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wie in jeder Stadt. Ey, wie schwierig ist das bitte, einfach an vernünftige Räume zu kommen, so, weißt du? Und vor allen Dingen auch so, wo du das Gefühl hast, da auch bleiben zu können, so. Und, ey, gar kein Shit, ich meine, das haben wir wahrscheinlich alle gemacht, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir haben in den letzten Ranzproberäumen halt irgendwie schon geprobt, so. Das gehört auch mit dazu. Und ich finde das natürlich auch total wichtig und auch mega, dass Jugendhäuser einfach auch Proberäume zur Verfügung stellen, ganz klar. Aber natürlich, so war das bei uns halt damals auch, du konntest halt im Jugendhaus nicht dein Stuff hinstellen, das ging halt nicht, oder hast dann da stehen lassen, weißt du, was ich meine, so, weil du hast ja erst mit so vielen Leuten geteilt, und wir haben, glaube ich, einmal die Erfahrung gemacht, damals, ey, wie alt war ich da, weiß ich nicht, 15, 16, dann hat der damalige Gitarrist aus meiner allerersten Band, wir hatten noch nicht mal einen Namen, einfach mal sein Half Steak da eine Woche im Proberaum stehen lassen. Ey, eine Woche später war das nicht gezockt, aber total auseinandergeschraubt. Also wirklich komplett halt irgendwie. Das ist so ein Laney-Top-Teil gewesen. Und dann hinten einmal komplett den Head auseinandergenommen, so, und dann wusstest du so, okay, du kannst ja nichts stehen lassen. Und du musst halt über das Equipment halt hier spielen, was hier ist, was natürlich geil ist, weil, ne, du hast zumindest einen Raum, wo du regelmäßig irgendwie proben kannst. Langfristig ist das auch nicht wirklich geil, aber wie gesagt, dann was zu finden, und dann ist halt immer so das Riesending, die Lautstärke. Brücke und dann geht das, keine Ahnung, dann beschweren sich die Nachbarn und bla und bla und bla. Aber wie wichtig ist das bitte einfach den Leuten, wenn du Musik machen möchtest, ey, gib den Leuten vernünftige Räume, fertig. Auch langfristig eine Perspektive, ganz einfach.
Ja, absolut. Absolut, ich glaube, das wird immer wieder unterschätzt, wie wichtig Kultur ist für uns, und eigentlich sollten wir es in der Corona-Zeit ja auch gelernt haben, dass der Verlust von der Live-Musik so richtig wehgetan hat im Herz und dass es auch echt schwierig war für viele Menschen, die es gewohnt waren, oft auf Konzerte zu gehen oder auf Veranstaltungen zu gehen, die das einfach wirklich stark vermisst haben, und wir sollten das fördern, wir sollten da drauf achten, dass man da auch diesen jungen oder nicht nur junge, auch ältere MusikerInnen, dass die einfach Gehör kriegen, dass die Platz kriegen, dass man Musik machen kann und dass das nicht zu teuer wird, sich einen Proberaum leisten zu können, damit am Ende nur noch privilegierte Leute das machen können. Das ist schon wirklich wichtig. Also wir haben immer davon profitiert, wenn wir irgendwo irgendwie proben konnten, und wir haben das auch echt ausgenutzt, so viel wie es nur ging. Also wir haben früher sehr, sehr viel und sehr oft geprobt, und ich habe das sehr gerne gemacht. Mittlerweile machen wir es nicht mehr ganz so oft, aber wir produzieren jetzt halt mittlerweile selber, und das ist natürlich auch das ist so mit der Zeit gekommen und hat uns auch einfach, ja, bereichert uns jetzt gerade auch in vielerlei Hinsicht.
Das ist ja am Ende, glaube ich, auch, was heißt eine Weiterentwicklung so. Also ich bin, glaube ich, schon der Meinung, wenn man als Band halt irgendwann sein Niveau gefunden hat und natürlich auch, wie man auch genauso in der Jugend einfach viel sein Instrument gespielt hat, dann hast du irgendwann dein Niveau. So, und da ist die Frage, willst du es natürlich immer noch verbessern? Wenn du das verbessern möchtest, dann musst du natürlich regelmäßig was dafür tun. Oder man hält das Niveau einfach, dass man nicht einrostet, und da muss man vielleicht auch nicht mehr so regelmäßig proben. Natürlich, wenn jetzt ein Run mit Shows ansteht, dann machst du das natürlich vorher noch im besten Fall so, ne? Aber wenn man eingespielt ist und einfach, ich meine, das ist ja am Ende, ey, musizieren ist auch kommunizieren so, ne? Und wenn man die Leute halt kennt, mit denen du kommunizierst, dann weißt du ganz genau, wie die auch miteinander musizieren so. Und dann kennt man das einfach so. So, ich meine, ihr macht ja nicht erst seit gestern zusammen Musik, weißt du, was ich meine? So, und dann kennt man die Sprache des anderen. Wenn ich an meinen Drummer denke, an den Bene, der mein bester Freund ist, ich meine, wir haben immer noch eine Band zusammen, wir haben aktuell keinen Proberaum, da bin ich so ein bisschen pisst immer noch drüber. Die Story möchte ich kurz hier mal raushauen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, wo du meintest, in einer privilegierten Position zu sein, dass man abartig viel Kohle für einen Proberaum bezahlt. Da waren wir 10 Jahre lang drin. Also wir hatten wirklich uns so ein, wir haben den Proberaum auch so ein bisschen geerbt. Du musst dir vorstellen, hier in Essen gab es in einem Gewerbegebiet quasi einen Raum, der so über die Generation so 20 Jahre lang weitergegeben worden ist. Weißt du, es war so, ne, Band Nummer 1 hat den gehabt für ein paar Jahre, dann Band Nummer 2, und am Ende waren wir waren 10 Jahre in diesem Proberaum drin. Und das war eigentlich so ein, eigentlich war es ein Kellerraum, der aber ziemlich geil gemacht worden ist, so ein kleines Loft, wofür wir im Monat echt über 500 Euro wirklich bezahlt haben, so, ne. Und da, genau, das ist halt echt eine sportliche Summe so, und das kann es ja am Ende des Tages natürlich auch nicht sein. Aber wenn du einmal sowas hattest, ey, boah, das war echt ein geiler Raum. Und der wurde am Ende aufgelöst, einfach weil der Vermieter uns gefeuert hat. Er hat es gekündigt, weil es ein Gewerberaum war, weil er daraus einen Boxclub machen wollte. Ja, okay, alles klar. Ciao. So wird mit Mietern umgegangen, die 20 Jahre lang immer ganz normal ihre Miete bezahlt haben. So, ne? So ist das leider. Schade. Aber ich wollte damit trotzdem sagen, so, auch wenn wir jetzt gerade keinen Proberaum mehr haben, wenn ich mich mit dem Ben in einem Raum stelle und er spielt Drums und ich spiele Gitarre und wir jammen ein bisschen, ich weiß genau, wie der spielt, und wir können blind miteinander musizieren, weil wir wissen einfach, wie wir zocken. Weißt du, man hat zu lange miteinander Musik gemacht, und das ist so, dann hat man trotzdem auch sein Niveau. Man muss so ein bisschen reinkommen wieder, wenn man lange nicht quasi geprobt hat, aber nach ein paar Mal geht das eigentlich auch wieder. So, deswegen. So, und wie gesagt, seit wann gibt es euch? Wann habt ihr die ersten Sachen rausgebracht? So 2014 hätte ich jetzt gesagt.
Ja, schon so. Ja, genau. Ja. Wir haben eigentlich 2012 so richtig angefangen und sind schon eine Weile unterwegs. Aber du legst schon so ein bisschen den Finger in die Wunde, weil wir haben morgen Probe auf jeden Fall. Morgen geht's los und wir proben auf unsere nächste Tour.
Die im Februar jetzt auch ist direkt, ne? Mit Enter Shikari ist das.
Ja. Mhm. Genau, wir haben am 18. haben wir Abfahrt. Und ich selber bin auch so ein bisschen, du merkst ja auch auf der Gitarre, du wirst ja auch nicht von selber besser, du rostest ja auch irgendwann so ein bisschen ein, und jetzt habe ich heute, ich habe mir jetzt die letzten Tage immer mal wieder so gesagt, okay, hier 15 Minuten konzentriert üben, machen, etwas tun und so weiter, was nicht viel ist, aber was halt auch muss man unterbringen in seinen Tag. Und ich habe mir heute so neue Fingerübungen ausgecheckt. Und kennst du das, wenn man so neue Fingerübungen macht, die man vorher noch nie so gemacht hat? Vor allem auch so jetzt nicht nur so 1, 2, 3, 4, die halt so über eine Seite dann so once at a time gehen, sondern wenn du halt dann so mehrere Seiten und hey, du kommst dir manchmal so vor, als würdest du zum ersten Mal Gitarre spielen, wenn du so neue Übungen anfängst. Und,
wie ein Anfänger, ja.
Ja, genau. So kam ich mir heute vor, aber ich liebe das. Ich habe das auch früher geliebt, in den Gitarrenunterricht zu gehen und zu merken, hey, ich kann das jetzt überhaupt nicht. Dann spielt man eine Stunde und dann merkt man so, oh, ich kann es jetzt ein bisschen und so. Ich lerne gerade was Neues. Das habe ich immer total geliebt und ich vermisse es auch total, keinen Gitarrenunterricht mehr zu haben. Weil mein alter Lehrer, der hat mir halt jedes Mal hat er mich konfrontiert mit was Neuem. Input, Input, Input gab es da immer so. Und der hat am Schluss, ich war so, bis ich ungefähr 18 war, glaube ich, im Unterricht, hat er angefangen, mir Jazz beizubringen oder er hat es zumindest versucht. Und ich fand das total spannend, weil es immer neue Voicings und neue Akkorde gab, die man lernen konnte. Und ich jetzt in so einer Situation bin, wo ich weiß nicht, manchmal nicht so richtig, okay, wo lerne ich jetzt was Neues? Jetzt habe ich tatsächlich vor ein, zwei Jahren habe ich meinen alten Lehrer mal angeschrieben und habe so ein bisschen so durch die Blume gefragt, ob er mir nicht mal wieder Unterricht geben wollen würde, so über Skype oder so. Mhm. Er ist nicht drauf eingegangen, leider.
Wirklich nicht?
Aber er hat mir immerhin zurückgeschrieben, ja.
Ja, okay. Ja, aber ey, ohne Scheiß, ich versuche mich gerade auch so ein bisschen daran zu erinnern. Ich habe auch lange Gitarrenunterricht gehabt. Echt lange. Liebe Grüße an den Jabba an der Stelle. Dem habe ich alles zu verdanken, was so generell musikalisches Wissen auch angeht. Und generell auch so, was so meinen Musikgeschmack angeht. Da hatte ich auch mal eine Folge drüber gehabt mit dem Christian im Podcast, wie wichtig so eine Person ist, die dir das Instrument vermittelt. Weißt du, was ich meine? So, und weil die vermittelt dir nicht nur das Instrument, sondern auch all das, was dahinter steht. Wie alt warst du, als du angefangen hast, Gitarre zu spielen?
Also ich habe mal ein halbes Jahr gespielt, da war ich so 8, da habe ich Akustikgitarre gespielt, also eine Dreiviertel-Gitarre mit Nylonsaiten und dann habe ich mit 11, möchte ich jetzt sagen, glaube ich, habe ich angefangen und bin da regelmäßig in Gitarrenunterricht gegangen. So hat den ersten Lehrer, der hat eigentlich Bass studiert, aber der hat halt an der Musikschule auch Gitarre unterrichtet und der hat uns dann irgendwann mich und meinen alten Schulfreund Nico, wir sind zusammen in den Unterricht gegangen, der hat uns dann irgendwann zum nächsten Lehrer weitergeschickt. So. Und weil er so gemeint hat, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der Gitarre studiert hat. So. Und der hatte das studiert und ja, das war irre. Also der, was der natürlich auf der Gitarre alles für Kunststücke gemacht hat, das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Und aber mit 11 E-Gitarre spielen anzufangen, war natürlich auch irgendwie eine spannende Erfahrung oder es war was Spannendes Neues schon an sich. Und ich glaube, so mit 13 hatte ich aber unabhängig von meinem Gitarrenlehrer noch so ein sehr wichtiges Erlebnis. Da habe ich mit einem anderen Musiker mal im Keller gespielt und der war so 16 und hatte schon eine Band und der hat so Blink-Sachen gecovert und Screeching Weasel und Vandals und so alte so Punk-Sachen halt. Und ich dachte mir so, krass, woher kann der das? Wie kann der jetzt schon diese ganzen Songs spielen und so? Weil in diesem ganzen Punk-Ding war es halt viel einfacher, Songs zu spielen, wie jetzt die Sachen, die wir teilweise im Unterricht gelernt haben, die ja auch viel komplexer waren und wo man dann auch die Hintergründe und dann solieren und dies und das und so weiter lernen wollte. Und der ist halt hergegangen, der hat sich selber beigebracht und konnte halt super schnell zum Beispiel so ein Riff wie Damn It von Blink spielen und hat mir das beigebracht und ich war so, ach krass, so kann man also auch spielen. Also es war schon auch ein großes Aha-Erlebnis, sowas kennenzulernen und dann mit dem Wissen selbst Songs zu schreiben. Da habe ich dann, glaube ich, so mit, ich möchte sagen 14, glaube ich, habe ich angefangen, so eigene Lieder zu schreiben und die waren natürlich sehr Powerchord-basiert. Anfangs. Aber das ist ja auch das Beste, mit dem man anfangen kann, finde ich. Und dann hat sich's halt entwickelt so.
Ey, was ist der Power Chord? Ich habe das schon so oft gesagt, das ist der Game Changer einfach gewesen für alles. Weißt du, was ich meine? So, also ich meine, wie war das denn? Ich habe auch so, ich habe diese Blink-Story, die teile ich so ein bisschen, weil das war meine Initialzündung, dass ich glaube irgendwie Tom vom Blink halt gesagt hat, so, dass sein Vater ihm irgendwie vom Sperrmüll eine Gitarre mitgebracht hat. Und dann hat er halt irgendwann angefangen, darauf zu spielen. Irgendwann ging das. Dann dachte ich mir, ey, wenn der das kann, weißt du, kann ich das auch, so mit 13. Und dann bin ich auch echt lange am Ball geblieben und dann alleine, so keine Ahnung, ich meine ja heutzutage, das hört sich jetzt immer so total, weiß ich nicht, so alt an, aber wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Viel zu alt, um die viel Frage zu noch zu beantworten.
So alt, also okay, krass.
Ich war damals schon, ja.
Ich bin 35, so, ne? Leider. So. Natürlich im Geiste noch 25. Aber so als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war halt natürlich, keine Ahnung, klar gab es halt Internet da schon, aber du musstest dir halt auf irgendwelchen, wenn du so, entweder hast es dir rausgehört, aber am Anfang ist so raushören echt schwierig, weißt du? Das musst du so ein bisschen erstmal auch natürlich üben, bevor du halt Sachen raushören kannst. Und dann musst du halt irgendwie mit Tabs arbeiten, die irgendeine Person getappt hat und ins Internet gestellt hat auf irgendwelchen Seiten, so, ne? Und da gab es auch schon Guitar Pro, was ich immer noch ein ultra geiles Programm finde, um generell Sachen halt zu lernen, so, ne?
Ja,
so,
voll!
So, das war für mich auch, als ich das Ding, also als ich diese App, wollte ich schon sagen, als ich dieses Programm gecheckt habe, dachte ich mir, ey, Hammer. Aber du bist ja, du musst dich ja irgendwie auf die Leute verlassen, die den Song rausgehört haben und in dieses Programm eingegeben haben. Das hat mir aber total geholfen, halt auch Sachen irgendwie transparenter zu sehen, weißt du, und zu checken, ah, okay, so ist so ein Griffbrett auch aufgebaut, unabhängig vom Unterricht, bla und bla und bla. So wird das gespielt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, genau. Und als ich den Powerchord, den habe ich vorm Unterricht natürlich gecheckt, den Powerchord, so, bevor ich dann angefangen habe, Unterricht zu nehmen. Ey, als ich den herausgefunden habe, dachte ich mir, ey, ich kann ja hier alles, ich kann gerade alles damit spielen. Auch wenn das jetzt manchmal nicht geil klingt, weißt du, was ich meine? Weil am Ende, keine Ahnung, Grundton, Quinte, fertig. Oder wenn du den noch so ein bisschen andicken möchtest, packst du noch zum Grundton die Oktave dann noch dazu. Aber du kannst erstmal damit jeden fucking Song spielen. Alles, was du möchtest. So und du musst den ja nur verschieben. Du musst ja noch nicht mal einen anderen Griff jetzt dafür lernen. Du kannst die Basic-Akkorde, kannst halt irgendwie rauf und runter spielen. Aber der Power-Chord macht irgendwie alles fett. Und ich finde, das ist für mich der absolute Game-Changer gewesen. Bis heute noch. Wie geil ist ein Power-Chord? Wirklich. Liebe ich total.
So, ja, wir sind ihm auch noch immer wieder treu geblieben.
Ich meine, wer nicht, so selbst, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie im Drop-Tuning irgendwie unterwegs bist, so um das alles nochmal noch ein bisschen fetter zu machen, so gehst du dann nochmal so in Richtung, ah komm, ich mach noch einen Powerchord noch mit dabei, so, weißt du, so, das ist irgendwie spannend. Ich meine, klar, irgendwann, ich habe sehr viel, auch bis, was heißt bis heute noch, ich war immer Team die Ärzte. So, das war eigentlich immer so, für mich war immer Ärzte fand ich immer einen Ticken geiler als die Hosen. Und ich fand das von Farin Urlaub immer sehr beeindruckend, dass der Typi halt echt mehr oder weniger, natürlich hat er auch Powerchords gespielt, aber er hat manchmal auch normale Wanderakkorde gespielt, weißt du, was ich meine? Und die einfach dann total verzerrt halt irgendwie durch den Amp halt gejagt so. Und irgendwie hat das auch total viel Charme ausgemacht so. Und nicht immer nur Powerchords zu spielen, sondern einfach dann Wanderakkorde zu spielen. Oder ey, wenn wir bei den Münchner Bands bleiben, guck dir die Sportfreunde Stiller an. Die Sportfreunde Stiller, so. Die schaffen das wirklich. Aber wer ist der Gitarrist mal von denen? Ich komme nicht mehr drauf, das weißt du bestimmt, oder?
Peter.
Peter, genau, richtig. Ich meine, die haben sogar in ihren Booklets, meine ich, immer sogar noch die Akkordsymbole noch über die Texte noch darüber gepackt, damit du das mitspielen kannst. Und am Ende sind das einfach, das sind Lagerfeuer-Akkorde so, und die jagen die einfach durch den Amp dann rein. So, weißt du, wenn ich hier, ich meine, das ist ja eine der Hymnen schlechthin, so ein Kompliment. Es wird ja immer noch rauf und runter gespielt, so, ne? Und das sind am Ende einfach nur ein Kompliment, sind noch nicht mal Power-Akkorde, sondern das sind einfach ganz normale Lagerfeuer-Akkorde, die rauf und runter gespielt werden. Das machen die, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie bis heute noch machen, aber da ist ja. Es so der Style gewesen und ich finde es halt total geil, dass du sowas dann einfach durchspielst. So. Scheiß auf Powerchord, geht auch anders. Mag ich.
Ja, total. Ich habe auch angefangen, mehr so Akkorde zu spielen, tatsächlich. Mhm. Jetzt so in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, grob, ja, obwohl vielleicht sogar letzten drei oder eigentlich schon fast auf allen unseren Platten. Also, wir haben jetzt gerade das nächste Album, das rauskommt, ist jetzt unser viertes. Weil ich einfach mehr so Obertöne, mehr Leben da reinkriege. Also ich habe mich so ein bisschen absolut wegentwickelt vom Powerchord. Unser anderer Gitarrist Mo ist auf jeden Fall absolut ein Verfechter davon. Und ich merke das auch immer wieder noch, dass ich zum Beispiel auch das nutze, ich habe gerade gestern wieder an einem Track gearbeitet und um den Refrain anzufetten, bringst du halt manchmal auch einfach so Palm-Mute-Powerchords noch mit rein, die drunter laufen, aber die so, was so Voicings betrifft und so weiter, habe ich mich da relativ schnell auch davon, fand ich es immer spannend, dann den Powerchord noch zu erweitern. Also sei das jetzt unten nicht nur die Oktave, sondern dann auch die None, also dann noch mit dem Finger noch zwei Bünde weiter zu rutschen und so weiter. Das fand ich schon immer spannend, oder den so ein bisschen umzustellen. Und aber der Grund liegt immer in dieser Grundton, Quinte, let's go.
Ey, voll. Ich fand auch immer, keine Ahnung, wenn wir im Studio waren, dann habe ich den Powerchord ganz oft immer noch so als Overdub noch genommen, weißt du? Oder halt, keine Ahnung, noch irgendwelche oktavierten Akkorde noch im Hintergrund noch eingespielt, die einfach mehr Fläche erzeugen sollen. Ich bin aber auch irgendwann davon weg, nicht weil ich das kacke fand, ich mag das aber auch, wenn, keine Ahnung, nimm mal einen C-Dur. Du spielst den C-Dur als normalen Akkord auf der Gitarre und jagst den durch einen verzerrten Amp. Das beißt sich auch alles total. Also je nachdem, wie viel Gain auch drin ist. Aber ich mag das auch total, weißt du, wenn das auch so ein bisschen kippt und wenn das nicht total high polished ist, wie als wenn ich jetzt einfach nur Grundton und Quinte jetzt spiele als Power Chord beim C, finde ich das geil, wenn du auch den klassischen Akkord einfach spielst und den durch ein Amp einfach jagst mit super viel Zerre drin. Und dann ist das so ein bisschen, es beißt sich so ein bisschen, aber irgendwie kickt mich das auch total so. Ne? Also ich stehe da total drauf. Und das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Also ich mag das auch mittlerweile, wie gesagt, einfach Akkorde, auch mit offenen Saiten, wenn die noch mitschwingen, liebe ich einfach. Das ist bis heute. Das ist für mich einfach, ja, ganz stumpf gesagt, irgendwie Rock'n'Roll. Weil der Powerchord manchmal so ein bisschen, der ist zum Andicken geil. Als fettes Riff ist das ultra cool. Aber wenn das noch so ein bisschen rotziger sein soll, mag ich das einfach, wenn ein paar Saiten einfach noch mitschwingen, die jetzt nicht im Powerchord-Bereich noch liegen. Stehe ich total drauf. Bis heute.
Ja, voll.
Ich finde aber, wie gesagt, am Ende, alles geht, alles ist irgendwie erlaubt. So, ne? Solange man Bock hat, wenn man viel rumexperimentiert, da geht schon immer einiges. Das ist so, die Gitarre ist natürlich ein ultra spannendes Instrument. Und jetzt habe ich natürlich, ich habe ja nie Fragen, aber ich muss dich natürlich jetzt doch fragen. So, okay, also du hast relativ früh angefangen. Was ist denn so die erste E-Gitarre bei dir gewesen?
Die habe ich immer noch. Das ist eine Squire Strat. Und da gab es dieses Beginner-Set damals. Das gibt es immer noch, bin ich mir relativ sicher, bestehend aus der Gitarre, einem kleinen 10-Watt-Amp, einem Gurt und wahrscheinlich einem Pick oder so und einem Satz Saiten. Das haben mir meine Eltern damals zu Weihnachten geschenkt und es war natürlich ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe die Gitarre immer noch, ich habe die nicht groß modifiziert, ich habe nur statt dem weißen Pickguard ein schwarzes drauf gemacht und letztens ist leider sehr, sehr weit gefasst, vor ungefähr 2-3 Jahren habe ich so ein Video gesehen, wie man mit so ganz preiswerten Pickups irgendwie eine Gitarre modifizieren kann, dass sie geiler klingt so. Und dann habe ich mir direkt die Dinger bestellt, die Kosten kamen irgendwie so, weiß nicht, so völlig utopisch irgendwie 17 Euro oder so gekostet, irgendwie 3 Stück. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, der hatte da einen Link angegeben.
Insgesamt
und so
oder each?
Ja, das waren 3 Stück und so. Also es war irgendwie so ein Video, was so wirklich so Clickbait-mäßig ist, aber es hat mich halt gekriegt, das war halt Corona-Zeit oder so und ich habe halt gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt an und oder es hat mir sogar ein Engineer von uns geschickt, der gesagt hat, hey, check das mal aus, das ist irre und dann habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich mir jetzt vor und ich habe es mir immer noch vorgenommen, ich habe es noch nicht geschafft, aber vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, dass ich da mal neue Pickups reinmache, aber die Gitarre habe ich immer noch und die war schon echt anfangs sehr angenehm zu spielen. Kurz danach hat Squire diese Bullet Strat rausgebracht.
Die Bullshit Strat.
Ja, die war absoluter Quatsch. Also fand ich. Das war echt irgendwie nix, auch so von der Verarbeitung her und so weiter. Echt, echt nicht geil. Aber diese Strat, die ich davon damals noch habe, die ist echt cool. Und es hat wahnsinnig lang gedauert, bis ich mir wieder eine Strat gekauft habe. Aber jetzt habe ich mir während den Aufnahmen zu unserem letzten Album eine Ed O'Brien Strat gekauft, weil ich die so spannend fand. Die hat.
Da muss ich mal abholen.
Ed O'Brien ist der Gitarrist von Radiohead und der hat eine Signature-Gitarre von Fender. Und da ist vorne ist ein Sustainer drin, in der Mitte ist ist ein normaler Single Coil drin und hinten ist nochmal einen Humbucker in Single-Coil-Form drin.
Ja, genau. Mhm.
Und diesen Sustainer kannst du auf drei verschiedenen Wegen fahren, so. Der kann drei verschiedene Modi machen und braucht dementsprechend auch eine Batterie, ist eine aktive. Genau. Aber fand ich super spannend, weil er auch in seinem Werbevideo gesagt hat, er wollte bei Radiohead so ein bisschen versuchen, die Gitarren wie Synthesizer klingen zu lassen. Und das ist ja eine Sache, die wir mittlerweile seit drei Platten auch probieren, dass wir, wenn wir Synthesizer-Sounds kreieren, dass wir die auch versuchen, mit Gitarren hinzukriegen. Und das, da dachte ich mir, hey, coole Inspiration, die Gitarre, die hole ich mir jetzt mal. Und ich habe es nicht bereut. Ich spiele immer sehr gerne drauf und sie hängt hier gerade neben mir.
Eigentlich ein bisschen peinlich, weil ich finde Radiohead halt ultra geil. So, aber ich müsste jetzt gestehen, so namenstechnisch, klar, Thom Yorke und das war's, weißt du so. Und deswegen hatte ich da gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das finde ich, ist ein geiler Ansatz. Ich meine so dieses, ihr habt ja keinen Keyboarder bei euch oder eine Keyboarderin bei euch in der Band. So, ne? Wenn du dann so mit Synthes arbeiten möchtest oder sowas, das einfach durch die Gitarre klingen zu lassen, finde ich immer ultra geil. So, das ist so gerade auch so, keine Ahnung, das ist bei uns in der Band auch, irgendwann sind wir da sehr in diese Richtung einfach gelaufen, diese, was heißt Ambient-Mucke zu machen, aber einfach auch sehr viele Ambient-Sounds zu erzeugen. Und für mich war da ein großer Game-Changer bis heute, sind die ganzen Strymon-Effekt-Pedals halt gewesen. So, also Strymon ist abartig geil, sowas, was ich meine, so, ne? Oder keine Ahnung, irgendwie das Timeline-Delay oder das Big Sky oder whatever, einfach um so geile Keyboard-Sounds zu erzeugen, ohne dass du die halt irgendwie, ich meine, ey, gar kein Shit, wenn das eine Band macht. Du hast natürlich heutzutage, gerade wenn du live auftrittst, viel, viel mehr Möglichkeiten, halt irgendwie deine Songs zu performen, mit einem Backing-Track, was auch immer, alles läuft auf Klick und du kannst ja alles wirklich, wenn du möchtest, so klingen lassen wie auf Platte. Machen wir uns nichts vor, so, das ist halt, das ist eine Herangehensweise. Ich finde das aber immer cool und wir hatten bei uns, glaube ich, immer so diesen Ansatz von, wie das, ja, ein bisschen Rage Against the Machine zumindest hatten, weißt du, so einfach so, ey, wir sind vier Leute und wir können im Studio natürlich halt irgendwie, gut, das haben Rage jetzt nicht gemacht, aber wenn wir ins Studio gegangen sind, haben wir natürlich auch halt irgendwie Sachen gemacht, wo ich schon wusste, ey, das können wir live nicht umsetzen, also nicht so umsetzen, wie das jetzt auf Platte gerade passiert, aber ich will das zumindest probieren, dass das jetzt gerade nicht untergeht, aber ich will das nicht mit einem Backing-Track laufen lassen, wie gesagt, kein Scheiß, so, ne, sondern, weil wir immer auch wir sind keine Clickband gewesen. Ich mag das nicht also im Studio ja auf Klick spielen, aber nicht live, weil live geht für mich dann was flöten. Ich will einfach die Energie einfach haben, so, weißt du? Und ich will, das kann auch manchmal ein bisschen schwimmen oder das kann mehr nach vorne gehen. Ich bin einfach ein Anti-Live-Click-Player bis heute. Trotzdem finde ich das immer total geil, wenn du halt irgendwie ein paar Pedals hast, womit du einfach bestimmte Sounds, die du sonst im Studio halt irgendwie nachgebaut hast, einigermaßen mit rüberbringen kannst. So. Und deswegen finde ich das immer, also jetzt auch wie bei der Strat von dem, wie heißt der Gitarrist? Ich habe schon wieder vergessen.
Ed O'Brien.
Mit so einem Sustainer kannst du ultra geile Sachen machen. Ultra geiles Zeug. Wirklich. Hammergeil.
Ja, finde ich auch. Ich benutze ihn gar nicht so oft. Aber ich mache oft so flächige Sounds dann immer mit dem DD20 von Boss. Mhm. Der hat diese Warp, du kannst ja verschiedene Modi da einstellen. Und ja. Dieses Warp-Ding ist praktisch cool für solche Flächen, weil du gehst mit dem Fuß drauf und kannst dann, wenn du das Volume-Pedal langsam, den Poti langsam aufdrehst, dann nimmt der den Ton mit und du kannst damit einfach so ein bisschen spielen und das macht auf jeden Fall wahnsinnig Bock. Mein ein Pedal, was aber auch wirklich ein Changer war für mich, war das Synth 9 von Electromonics.
Ah, okay. Ja, genau. Ist auch cool. Voll. Mhm.
Ja, weil das hat wirklich aus einem ganz einfachen, cleanen Gitarrenton einfach so viel gemacht. Der hat eine Oktave drunter, eine Oktave drüber. Ja, und das ist irre, das Pedal. Mit dem spiele ich immer noch total gerne. Das ist nicht so, das hat nicht annähernd so viele Einstellungen wie jetzt zum Beispiel so ein Strymon-Pedal oder so, wo du ja beim Big Sky, den habe ich auch, wo du ja ultra viele verschiedene Hallformen einstellen kannst. Das ist viel, viel mehr basic, aber halt die Gitarre direkt zu so einem Lead-Synth. Und genau, ich habe da noch einen, ein Pedal gekauft, das habe ich auch, das hört man auch ein paar Mal auf Platte, ist aber für live total schwierig zu nutzen, der Slicer von Boss, der aus der Gitarre so Arpeggios machen kann. Und das Problem da war immer, weil wir haben keinen Computer auf der Bühne zur Zeit oder zumindest noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal, und dadurch konnten wir das nicht MIDI synken, so dass ich die 1 habe, die alle haben. Das hat mir immer damit gefehlt, so dann, weil diese ganzen Arpeggios, die funktionieren natürlich nur, wenn alles irgendwie auf die 1 gesynkt ist, und dadurch, dass wir kein Computer, kein Ableton-System oder irgendwas hatten oder haben, hat das für mich live irgendwie nie wirklich Sinn gemacht. Aber ich habe jetzt hier im Studio so eine kleine Station, wo ich ein Chaos-Pad, den Slicer, und ich habe noch das Planetarium 2 von Neon Egg. Das ist auch ein Hall-Delay und Kompressor mit Sidechain-Funktion. Das habe ich jetzt hier so aufgebaut und mache es manchmal so, dass ich halt eine Gitarre oder ein Riff oder irgendwas aufnehmen und ich fahre es dann praktisch durch diese Effekte durch und arbeite dann sozusagen auch nach dem Recording-Prozess noch und verändere dann die Gitarrensignale, sodass sie dann vielleicht noch synthi-mäßiger klingen und mache sie irgendwie spannender. Also da finde ich, kann man auch total viel rausholen, und nicht alles, was nach Synthesizer klingt auf unserer Platte, ist wirklich ein Synthesizer. Es sind viele Gitarrenflächen, die einfach so ein bisschen Synthesizer-mäßiger klingen, aber man denkt halt, es ist vielleicht irgendwas mit MIDI eingespielt, aber es ist am Ende eine Gitarre. Das ist aber nur, weil die Gitarre mein Go-To-Instrument ist. Wenn ich jetzt Klavier gelernt hätte oder so, dann wäre ich wahrscheinlich viel affiner an den Tasten und würde da wahrscheinlich viel mehr machen. Aber dadurch, dass ich halt immer gerne Gitarre gespielt habe, ist es halt so mein erstes Instrument, das ich in die Hand nehme, wenn ich irgendwas ausprobiere.
Ich finde es ja cool. So, das ist doch total geil, dass du heutzutage, und ich muss da auch gerade an dieses Electro-Harmonix-Ding denken, weil die machen echt geiles Zeug. Und vor allen Dingen machen die auch geiles Zeug, wo du nicht, ich meine, Strymon ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber wenn du dir jetzt irgendwie einen Big Sky holst und du hast noch nie vorher was von Strymon gehabt, yo, du wirst darum nicht herumkommen, einmal ins Manual zu gucken. Weißt du, was ich meine? So, um erstmal zu checken, wie klappt das Teil jetzt so. Und das ist bei Electro-Harmonix, finde ich, das manchmal sehr, sehr rudimentär aufgebaut, weil am Ende ist es einfach, ey, du machst das Ding an, so, und dann klappt das halt einfach so. Und gerade diese Harmonizer-Funktion, total geil. Oder selbst bei, keine Ahnung, das ist für mich halt immer noch, also ich meine, mein Lieblingsharmonizer, den du jetzt auch nicht so krass verwenden kannst, aber ist halt ein Digitech Whammy. So, weißt du, das ist für mich immer noch bis heute, ich glaube, das meist gekaufteste Effektgerät und meist verkaufteste Effektgerät. Ich habe das immer wieder verkauft, weil ich mir dachte, boah, brauche ich nicht mehr, bla bla bla. Und warte, jetzt werde ich hier angerufen, gehe ich aber jetzt nicht dran. Sollte ich. Du hörst mich noch, ne? Ja, alles klar, cool. Ich bin hier beim Smartphone gelinkt gewesen, deswegen war ich kurz abgelenkt. Und ich weiß nicht, also mich hat es immer beim Whammy so ein bisschen abgefuckt, so dass du es immer mit einem externen Netzteil betreiben musst. Das ging mir immer total auf den Sack. Und dann habe ich das super, super oft verkauft und mir dann immer wieder neu gekauft. Und jetzt habe ich das zum Schluss dann natürlich wieder verkauft, um mir diese kleine Variante davon zu holen, dieses Ricochet, was diese ganzen Harmonizer-Funktionen hat. Mir ist aber trotzdem aufgefallen, es ist halt nicht das gleiche wie ein Whammy. Weißt du, was ich meine? So, deswegen ist für mich immer noch so, boah, so ein Oldschool-Whammy. Also muss jetzt nicht der Whammy 1 sein. Hast du mal gecheckt, was so, wenn du so die ersten Versionen von Effektgeräten haben möchtest, ne? Ey, das ist ultra krass, was die Leute dafür haben wollen. Unglaublich. Alleine für ein Whammy 1, so keine Ahnung, Tom Morello, Dimebag, so die erste Version davon hatten, wirklich sportliche Preise bei den gängigen Resetting-Plattformen. Ultra krass. Aber wie gesagt, ich mag es am Ende halt wirklich nach wie vor noch, wenn Sachen relativ easy zu checken sind. So, weißt du, wenn du halt nicht erstmal, ich bin nicht so der Manual-Typi. So, ich mag das, wenn du was anschließt und dann geht das relativ schnell. Ich weiß, du kommst heutzutage nicht für dich drum herum. Keine Ahnung, wenn wir jetzt bei Quad Cortex Camper oder sowas sind, du musst ins Manual gucken, sonst klappt das einfach nicht. Das weiß ich schon. Ja, genau. Aber ja, ich wollte noch mal fragen zu den Gitarren. Ich halte fest, Squire Strat, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, es wird eine Infinity Strat gewesen sein, mit der du angefangen hast. Das ist so die eigentlich die solideste Gitarre, die du von Squire bekommst, in diesen Packages auch. Dann Ed O'Brien war richtig, ne?
Oder? Genau, ja.
Boah, ich habe gelernt, okay. Sonst noch was, was du dir zugelegt hast? Oder?
Ja, ich habe noch, ich habe noch eine PJD, eine St. John, kennst du die? Das ist so eine Firma aus UK, ist relativ klein, relativ neu, würde ich jetzt mal so sagen. Also im Vergleich zu einer Fender auf jeden Fall eine sehr neue Sache. Und die haben mir, liebe Grüße an den Jens, der den Vertrieb in Deutschland macht, der hat mir eine St. John geschickt und da war ich echt krass überrascht und ich habe ja jetzt nicht wahnsinnig viele Gitarren so, aber ich habe so meine Go-Tos, die ich gut finde und bei der war ich total positiv überrascht, wie cool die verarbeitet ist, wie gut die klingt, wie viel Spaß es macht, auf der zu spielen und die hatten auch ein P90er drin, das mag ich auch sehr gerne und zum Beispiel ein Album von uns, das Holy-Album, ist halt komplett mit einem P90er eingespielt, weil wir irgendwie den Sound spannend fanden, auch in der Neck-Position, irgendwie hat es gut zusammengepasst mit dem Amp, das war damals so ein Engel Thunder 50, so ein alter Rock-Amp von Engel und deswegen bin ich da so ein bisschen auf den P90er-Geschmack gekommen und habe jetzt noch zwei Fender Telecaster Deluxe. Die eine hat zwei Humbucker drin, noch die Standard-Pickups, die da drin waren. Und die andere, die habe ich vom Tommy von Alex Mofa Gang abgekauft. Und der hatte zwei P90er da eingebaut. Und der hatte dann irgendwann mal zu mir gemeint, so hey, ob ich die nicht haben will, weil ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil er gemeint, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber für mich war es direkt so, ach geil, die hat zwei P90er drin, perfekt, die will ich unbedingt haben. Und die ist jetzt gerade meine Gitarre, die ich auf C-Standard spiele. Die Telecaster Deluxe spiele ich auf D-Standard und die PJD und die Ed O'Brien Strat spiele ich auf E-Standard. Also ich habe so...
Also ihr habt ihr drei Tunings dann auch so richtig, ne?
Ja, wir haben drei Tunings. Wir sind aber tatsächlich gerade so... dabei, wir haben jetzt zum Beispiel unsere letzte Tour, die wir gespielt haben, da haben wir das erste Mal so richtig ausprobiert oder eigentlich im Festivalsommer hat es angefangen, dass wir mit unseren Amps, beziehungsweise auch mit dem Mo macht es jetzt mittlerweile auch mit diesem Ricochet Whammy-Teil, dass wir damit die Gitarren tunen, weil wir haben halt ständig Gitarrenwechsel gehabt und manchmal haben wir drei Songs gespielt und haben drei verschiedene Gitarren gebraucht, weil die halt in drei verschiedenen Tunings sind. Und es ist natürlich ein bisschen nervig und jetzt mittlerweile ist es so, der Mo spielt sein komplettes Set durch mit einer Fender Telecaster, das kriegt er hin und
Ach, dann hat er den Drop den von Digitech wahrscheinlich, weil ja, der nicht, kann nämlich...
Nicht den Drop, er hat schon das andere.
Ja, weil also ich meine, dass du mit dem... Ich meine, mit dem Drop kannst du nach unten gehen, meine ich. Kannst du auf jeden Fall Drop, also tiefere Stimmung, meine ich, spielen, meine ich.
Genau, aber er tunt ja auch nach oben, soweit ich...
Achso, okay, er geht nach oben, okay, alles klar. Er geht dann quasi von C dann weiter rauf auf D und dann auf E-Standard.
Ja, genau, also seine Standard ist auf seine Gitarre ist standardmäßig auf D getunt und er geht dann halt einen ganzen Ton runter auf C und einen ganzen Ton hoch auf E und ich spiele auch, wir haben zum Beispiel jetzt gerade in unserem Set war unser erster Song auf E-Standard, nochmal mit Capo im zweiten Bund und dann geht's auf eine D. Und wir haben dann oft so wilde Sachen gemacht in so kurzen Sequenzen, wo man irgendwie kurz Gitarre tauschen kann, dass ich dann eine D-Gitarre genommen habe. Wir waren aber immer noch im Song von E und ich habe dann darauf nochmal ein Part gespielt und bin dann in den nächsten Song, weil wir immer schnelle Übergänge machen wollen zwischen den Songs. Und mittlerweile habe ich selber einfach mal die Tuning-Funktion beim Camper ausprobiert und habe mir gedacht, ja, es hat zwar eine leichte Latenz, aber das lässt sich aushalten und fahre jetzt damit eigentlich ganz gut und habe dadurch weniger Gitarrenwechsel. Also das ist tatsächlich was am Ende auch total praktisch ist für uns. Wir müssen nicht mehr ganz so viele Gitarren dann mitnehmen, wenn das gut funktioniert. Und ich glaube, abgeguckt oder das erste Mal, glaube ich, so wirklich aktiv gecheckt, habe ich das tatsächlich bei Enter Shikari, weil der Rory C., der Gitarrist, hat tatsächlich, meines Erachtens nach, bei dem ganzen Set hauptsächlich irgendwie mit einer Gitarre gespielt. Und ich war so, hä, das ist doch irgendwie strange. Du spielst die ganze Zeit mit derselben Gitarre. Und dann meint er so, ja, ich tune die halt mit meinem Amp und die haben ja alles... die sind ja Ableton Könige und haben alles natürlich auch gesynkt und die Tunings werden dann verstellt. Und genau, aufgefallen oder das erste Mal darüber gesprochen haben wir, weil in Ich meine, es war das zweite Konzert von unserer England-Tour, die wir zusammen gemacht haben in Manchester. Mussten sie während dem ersten Song abbrechen, weil irgendwie nichts mehr funktioniert hat. Und zwar hat Ableton nicht die MIDI-Befehle weitergegeben an den Camper, um den Sound einzustellen und auch das Tuning von der Gitarre einzustellen. Und wenn dir das passiert und du willst eigentlich zum Beispiel auf D-Standard spielen, bist aber gerade irgendwie auf E getuned oder so, ja. Das ist natürlich richtig unangenehm. Aber ja, die haben es dann irgendwie gefixt und so sind wir ins Sprechen gekommen. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht auch so? Warum muss ich eigentlich so kompliziert rangehen? Und genau, und der andere, der Mo kam über den anderen Tipp, der uns gegeben wurde, dieses mit dem Ricochet, ich glaube, so heißt es, ich weiß nicht ganz genau.
Nee, ist richtig, ja.
Ist vom David von Fjord, der hat den Tipp gegeben, weil der eben auch so ein Part im Set hat, wo er dann nochmal weiter runter. Ist
der Basser von denen, ne? Oder?
Genau, ja.
Ja. Mh.
Und der auch gemeint hat, so, hey, damit gehe ich nochmal irgendwie in einem, die haben so einen ganz dunkelbösen Part, wo sie dann nochmal irgendwie so einen Ganzton runtergehen oder sowas und ja, es funktioniert auf jeden Fall, man kann das machen und ich war sehr, sehr rudimentär eigentlich. Ich hatte eine Gitarre, ich hatte ein paar Pedals und ich hatte den Angle Thunder 50 und eine 2x12er Mesa Box und das war für mich eigentlich immer so total fein und da ging schon die ganze Camper-Sache los und alle sind schon umgeswitcht auf digital und ich war weder Fan noch Feind, mir war das eigentlich alles relativ egal, solange mein Zeug irgendwie spielt, ich meinen Sound habe und alles passt so, war mir das eigentlich relativ wurscht. Wir waren halt von Haus aus eine analoge Band, weil wir halt auch so im Proberaum einfach zusammenstanden und gespielt haben und ich hatte auch ewig kein In-Ear. Also das hat bei mir ewig gedauert, bis ich mal In-Ear hatte und es war dann auch eher aus gesundheitlichen Gründen, weil ich so krasse Ohrprobleme hatte, wenn wir viele Konzerte gespielt haben. Aber jetzt mittlerweile bin ich da voll offen und finde auch gerade interessant, was es da so Neues gibt und was man da so entdecken kann, auch für Sounds und für wie du dann auch mit anderen Sounds und mit anderen Effekten und Plugins und dies und das dein eigenes Spielen auch dementsprechend so ein bisschen anpasst und kreativer wirst oder halt auch nicht. Also je nachdem, wie man es halt mag. Was ich nicht mag, ist, wenn ich zum Beispiel im Gitarrengeschäft früher war, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann sitze ich so da, probiere irgendwie so Pedals aus, mache irgendwie so Flächenzeugs und so weiter und dann kommt so ein alteingesessener Rocker vorbei und meinst du so, das ist doch scheiße, was ich da mache. Da war ich immer so, nee, hey, jeder seinen Style, jeder wie er will und sei kreativ mit dem Zeug, weil dafür wurde das alles gebaut und Pedals sind dafür da, um crazy Sachen zu machen. So. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann fuck it. Aber ich fand es immer ganz spannend und den Ansatz habe ich jetzt auch, an dem Ansatz bleibe ich jetzt, glaube ich, auch erstmal eine Weile dran.
Ich habe ja, bevor ich mich mit einer eigenen Gitarrenwerkstatt selbstständig gemacht habe, lange im Gitarrenladen gearbeitet. So, deswegen daher kommt das ja überhaupt so. Ne?
Oh, du kennst bestimmt Geschichten bis zum Abwinken. Es ist teilweise ja echt die Hölle, als Musiker in den Gitarrenladen zu gehen. Es ist echt so.
Ey, ich kenn halt beide Seiten. Ich kenne halt natürlich noch die Seite, bevor ich im Gitarrenladen gearbeitet habe, wie sich das anfühlt, in so einen Gitarrenladen zu gehen. So. Und ich meine, ich habe auch lange das ist nie ein riesen Store gewesen, aber das ist so gerade im Ruhrgebiet schon der Musikshop Axel, eine kleine Hausnummer, was so coole Marken angeht, weißt du, so und viel Boutique, nee, zwischen Boutique und völlig okayem Zeug, so. Das hat der Lars immer gut auf dem Schirm gehabt mit seinen Leuten, was er so am Start gebracht hat in seinem Laden. Naja, auf jeden Fall, oh ja, ich kann dir wirklich die komplette Bandbreite erzählen, so. Ich meine, ich habe da 5 Jahre gearbeitet und das reicht einfach und du lernst alle Leute kennen, so. Und ich kenne die Situation, genau wie du gerade beschrieben hast. Sagen wir mal, du sitzt jetzt im Shop und probierst irgendwie was aus und dann kommt halt irgendwie irgendein Typi rein, so etwas älteres Semester und labert dir dann echt ein Kotelett an die Backe von wegen, was du da gerade ausprobierst und bla und bla. Und ich dann als, nennen wir das jetzt mal, ich will nicht sagen Verkäufer, so ich zitiere den Gründer vom Musikshop Axel, wie hieß der? Horst Stromberg, mittlerweile schon längst verstorben. Und der hat damals dem jetzigen Besitzer, dem Lars, gesagt, so, wenn es so um Thema Gitarren verkaufen gehen, wir verkaufen keine Gitarren, wir verkaufen Träume. So, weißt du, was ich meine? Also so, deswegen habe ich mich nie als Verkäufer gefühlt, sondern halt immer so quasi als, ich habe Bock auf Gitarren und klar verkauft man die Dinger jetzt irgendwie, aber du schwafelst den Leuten nichts auf. Weißt du, was ich meine? Weder hast du Bock darauf oder halt nicht. So, ne? Aber trotzdem stand ich dann da und dann habe ich immer genauso diese Schauspiel beobachtet, wie dann quasi Generation jung gegen Generation alt jetzt irgendwie gerade in so eine Diskussion kommen. Und manchmal war das echt so ein bisschen schwer auszuhalten, weil dann, weißt du, wie du gerade beschrieben hast, du willst am Ende einfach nur dein Ding machen, du willst Sachen ausprobieren und willst einfach so, weil man geht in so einen Gitarrenshop meistens schon mit einer gewissen Ehrfurcht. Frag mich nicht warum, ich bin da immer mit einer Ehrfurcht reingegangen. Weil ich immer dachte, ey, die Leute, die da arbeiten, boah, die sind doch viel cooler und viel, viel besser als ich. So, weißt du, man hat diese Gedanken halt einfach so, ne? Und dann sitzt du da, bist völlig am Schwitzen, wenn du halt irgendwie gerade irgendwie versuchst, einen Riff zu spielen, so, und dann fragst du nochmal, ey, kann ich vielleicht dieses Effektgerät mal ausprobieren? Und dann bringt dir das halt die Person, die da arbeitet, und du testest das, und dann kommt da irgendein Typi dann rein und macht dir das in dem Augenblick dann total kaputt und quatscht dich dann total dann an. Da dachte ich mir immer so als Verkäufer in dem Fall, dachte ich mir so, ey, muss das jetzt sein? Weißt du, was ich meine? So, deswegen, ich kenne die Situation, natürlich kenne ich die. So, das ist so, boah, ey, da könnte ich jetzt Geschichten erzählen. So, was ich da alles erlebt habe, unglaublich. Aber, sorry, ich hab mich gerade in einen kleinen Monolog gefangen. So, ich gebe dir absolut recht, man soll einfach sein Ding machen.
Das ist
immer sau wichtig.
Es ist total wichtig. Ich finde, ich bin jetzt kein so ein Grundsatz-Glaubenstyp, wenn es jetzt um analog oder digital oder was auch immer geht oder so. Es ist, am Ende des Tages ist das Ergebnis doch interessant und wichtig. Und wenn du, ob jetzt ein Song auch oder ein Gitarrensignal mega, mega gut oder mega crappy klingt oder sowas, ist ja am Ende des Tages völlig egal. Wenn das Lied das braucht, dann braucht es das. Und wenn nicht, dann nicht. Und wie auch immer. Das ist, ich finde, mir war das schon immer eigentlich relativ egal und jeder soll da machen, wie er Bock hat. Und ja, ich habe jetzt bei unserer aktuellen Platte tatsächlich mir gedacht, wir haben früher ja viel so im Raum zusammen live eingespielt und dieses Mal war es klar, dass wir das nicht machen, sondern dass wir halt, dass wir einfach mal einen anderen Ansatz probieren und mal nicht als Liveband live einzocken, sondern jeder für sich oder jeder nacheinander. Und da habe ich mir dann auch beim Gitarrenrecording so gedacht, so hey, okay, ich will mal wirklich was Neues ausprobieren. Früher war für mich immer so, wir haben Songs geschrieben, haben die Gitarren immer irgendwie aufgenommen, war erstmal für Songwriting egal, wir haben eine Vorproduktion gemacht, wo wir uns das dann ein bisschen genauer angeguckt haben und dann sind wir ins Studio gegangen und dann wollten wir gucken, okay, welche Amps stehen da jetzt im Studio, welche Boxen, welche Mics, welche Pedals, wie macht man dies, wie macht man das, und man hat erstmal ewig auch nach dem richtigen Sound gesucht und hat dann im besten Fall, also halt möglichst schnell die Songs halt eingezockt dann über dieses funktionierende Setup. Und oft war das dann halt so ein Setup, mit dem man dann alle Songs eingespielt hat, wenn das Setup dann mal funktioniert hat. Bei unserer letzten Platte haben wir vielleicht auch noch so 2-3 Amps immer ausgetauscht und haben gesagt, okay, die ganzen cleanen Sachen machen wir jetzt über das Setup, die verzerrten machen wir darüber, die ein bisschen freakigen
Sachen auch Sinn,
genau. Aber im Großen und Ganzen ist man dann halt so, hat man so seinen Ballpark, in dem man sich befindet und sagt, okay, damit recorde ich jetzt. Und aus der Welt komme ich so eigentlich. Und bei der jetzigen Platte, weiß ich noch, da habe ich so Tage ausgemacht, so im Studio, um Gitarre zu recorden, in Berlin. Und ich habe ja das Album produziert und hatte einen Co-Produzenten und Engineer, den Karan, dabei. Und der hatte keine Zeit und ich war so, okay, ja, fuck, vielleicht checke ich mir irgendeinen anderen Engineer, jemand, der mir halt helfen kann, damit ich nicht alleine Gitarren recorden muss, weil ich das immer spielen, gleichzeitig recorden, gleichzeitig entscheiden, ist der Sound gut, ist das Tuning gut, ist irgendwas off, passt irgendwas nicht, war für mich immer eine Stresssituation, die wollte ich eigentlich vermeiden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe niemanden gefunden, der mit mir aufnehmen konnte und ich bin dann, habe dann gesagt, okay, ich fahre alleine, ich ziehe das schon irgendwie durch. Und ich bin da hingefahren ich bin hier von meiner Wohnung zum Bahnhof erstmal, mit dem Fahrrad, ich hatte zwei Gitarren in der Hand oder auf dem Lenker, ich hatte ein Interface dabei und ich hatte ein Kabel dabei. Und that's it. Mehr hatte ich einfach nicht dabei. Und damit bin ich halt ins Studio gefahren und da waren keine, da waren zwar Amps und so weiter, aber also ganz wenige, aber die habe ich, das hat mich alles nicht interessiert. Ich habe die Tür zugemacht, ich habe den Vorhang zugezogen und habe gesagt, okay, ich baue jetzt hier mein Ding auf und ich habe wirklich halt nur mit, bin mit der Gitarre ins Interface rein und habe alles digital gemacht.
Achso, also quasi dann die Eispuren und dann wahrscheinlich gereampt und fertig und das war's, ne?
Nicht mal das. Ich habe alles, also ich habe teilweise bei den Tracks dann einfach Neural DSP Plugins verwendet und habe mal geguckt, schaffe ich das mit denen jetzt einen Sound herzustellen, der gut genug ist, der einfach halt reicht, mit dem ich klarkomme. Und es hat funktioniert und es hat mich in dem Moment irgendwie total befreit, weil ich dadurch so gemerkt habe, ah cool, das funktioniert und es geht. Ich kann hier mit so einem minimalen Setup halt recorden und habe dann angefangen halt unterwegs viel zu recorden. Also wenn wir auf Tour waren, habe ich halt ständig, wenn es ging und wenn ich an der Platte gearbeitet habe, was ich sehr lange gemacht habe, so über 2 Jahre, habe ich halt immer in allen möglichen Situationen recorden können. Und das, jetzt mag man sagen, aber es ist ja nicht irgendwie, weiß nicht, doch nicht cool, es ist doch analog, viel geiler und du musst doch den Amp aufdrehen und so weiter und so fort. Ja, klar, das habe ich auch alles schon mal gemacht und es ist auch super spannend weiterhin, aber diese Möglichkeit, in jedem Hotelzimmer, überall einfach zu recorden, die ist irgendwann so viel spannender gewesen dann, dass ich halt zum Beispiel dann die wirklich allerletzten Gitarren habe ich in einem Hotelzimmer in Chemnitz aufgenommen, so eine Stunde vorm Gig oder eine Stunde nach dem Gig, so einfach, weil es möglich ist, weil es geht. Und das fand ich eine total tolle Entwicklung, die, wenn ich jetzt von vornherein gegen diese Fortschritte in der Technik wäre, hätte ich es einfach nicht machen können, hätte ich das nicht mitnehmen können. Da wäre ich dran gebunden gewesen, ich muss mir jetzt ins Studio gehen und muss da Amps aufdrehen und so weiter und so fort. Und ja, kann gut sein, dass wir irgendwann mal wieder eine Platte machen, wo wir alle in einem Raum stehen, alle die Amps aufdrehen und so weiter. Wir haben weiterhin zu experimentieren und da offen zu sein und so, aber bei der Platte war es jetzt so und es hat mich auch weitergebracht, einfach das mal auszuchecken.
Weißt du, für mich ist das immer, ich muss so ein bisschen zurücktreten und zwar von dem, was ich glaube ich gerade gesagt habe, weil ich merke doch schon, das merke ich auch so in dem Shop-Kontext hier oder wenn ich mich mit meinem Mitarbeiter Karma die ganze Zeit unterhalte, dass ich auch sehr festgefahren bin manchmal, was so meine Herangehensweisen angehen. Und ich schon ein bisschen aussteige, was so im neuen Gitarrensegment passiert. Ich sage aber am Ende des Tages, das muss ich schon sagen, das, was du auch gesagt hast, ey, jeder soll das machen, wo der Bock drauf hat. Für mich geht es einfach nur darum, für mich geht es viel um Ästhetik. So. Ich glaube, das ist so für mich immer das Wichtige. Und ich gebe dir absolut recht, wenn jetzt gerade so um Recording-Sachen geht, ey, und das muss ich kurz nochmal vorwegnehmen, ich bin überhaupt kein Recording-Typi. Weißt du, was ich meine? Also ich bin immer so, wenn wir ein Album gemacht haben, ich fahre zu irgendeiner Person, die mich recordet und der gibt mir ein bisschen Feedback. Ich bin aber nie into Recording gewesen, also für mich persönlich, mich hat das nie gekickt. Ich check das aber total, gerade wenn es so um Writing-Prozesse geht oder wenn du auf Tour oder sowas bist, du kannst in deinem Hotelzimmer oder im Nightliner-Van, oder vielleicht Van jetzt nicht gerade, aber durch irgendwo zurückziehen und einfach weiter an dem Album arbeiten. Wie praktisch ist das bitte? Verstehst du, was ich meine? Und wenn man sich darauf geeinigt hat als, weiß ich nicht, als Band oder als Solokünstler, Solokünstlerin, dass die nächste Scheibe diese Ästhetik haben soll, also Klangästhetik, dann macht man das mit der Recording-Möglichkeit, wo man gerade Bock drauf hat. Wenn man jetzt Bock darauf hat, dass man die Amps aufdrehen möchte und ich finde, das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen relativ, weil diese Amps aufdrehen, ich meine, am Ende des Tages sitzt du meistens eben im Regieraum so und im anderen Raum kannst du dann volle Pulle laut sein, aber du bist nicht in dem Raum drin und eigentlich ist es irgendwie scheißegal, ob jetzt, keine Ahnung, ob jetzt der Camper am Start ist, irgendein Neural DSP Plugin oder ob der Amp voll aufgerissen ist, weil am Ende, ey, ganz ehrlich, hören tut das keine Sau mehr heutzutage. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt echt nur für den Vibe. Wenn ich jetzt aber sag so, ich habe jetzt Bock mit meiner Truppe, ich sag mal, ein Album live aufzunehmen, verstehst du, ohne Overdub-Verfahren so, und dass man in einem Raum quasi geht und dann wirklich live zusammenspielt. Ich glaube, dann würde ich auch sagen, ey, lass mal wirklich das so analog machen, wie es geht, weil das eine ästhetische Frage ist. Ich merke bei mir mit meinen 35 Jahren, das ist so, ich habe schon x-mal die Möglichkeit gehabt, mir jetzt irgendwie einen Cortex irgendwie zu holen oder auch einen Camper oder was auch immer, und irgendwann werde ich das bestimmt noch machen. Für mich ist halt so, das Ästhetischste auf der Bühne ist ein geiles Bühnensetup zu haben. So, und damit meine ich halt am Ende des Tages so, keine Ahnung, eine 412er, vielleicht auch ein Fullstack, also zwei 412er übereinander, also genau, ein Fullstack zu haben oder ein Halfstack zu haben und dann halt irgendwie ein Topteil drauf zu haben, ey, geiler geht's für mich nicht. Das ist für mich einfach, also für mich ist das es geht nur um Ästhetik. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe alle Vorzüge mit all dem digitalen Kram heutzutage, so verstehe ich total, und ich feiere das auch total, was du für Möglichkeiten heutzutage hast. Für mich ist das einfach am schönsten, wenn ich auf der Bühne oder vor der Bühne stehe, und vor mir oder hinter mir, je nachdem, welche Position ich dann gerade habe, ich sehe einfach ein geiles Setup. Weißt du, also ich meine, das ist so, das merke ich schon so, und ich muss da manchmal, ich ertappe mich dann dabei, dass ich dann zum Karma sage, ich meine, der Karma ist, wie alt ist der Karma? 26, genau, also echt ein bisschen jünger als ich so, und der feiert natürlich auch total so die neueren Sachen, und da merke ich auch so, dass ich dann irgendwie ihm was erzähle, dann komme ich mir vor wie der Öb, der den jetzt gerade eine Lagerfeuergeschichte erzählt, verstehst du, was ich meine? So, weil so zu, was heißt zu meiner Zeit, das will ich gar nicht sagen, aber echt so vor 15 Jahren, da war noch, ist so die Frage, ey, spielst du Vollröhre oder spielst du Transistor? Weißt du, was ich meine? So, das war eher so das Ding, so, hast du einen Röhren-Amp oder einen Transistor-Amp? So, und da haben sich die Leute schon abgefuckt und die Geister haben sich schon geschieden, so, nee, nur Röhre ist das Geilste, Transistor ist das Geilste, und jetzt ist halt so generell, ja, spielst du analog oder spielst du halt komplett digital? Und ich meine, aber ey, die Vorzüge am Ende des Tages, was so dieser ganze digitale Bereich angeht, ey, ich verstehe das voll. Also ich kann das ja gar nicht mal ablehnen. Es geht einfach nur, für mich ist die Ästhetik, die geht so ein bisschen flöten, das muss ich schon so ein bisschen sagen. Ich finde es einfach geil. Ich bin da sehr puristisch, was so Band-Setup angeht. So, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal jetzt auch im Zuge davon, dass sich jetzt Rage Against the Machine mal wieder, sagen wir es mal, komplett aufgelöst haben, vielleicht auch für immer, habe ich mir noch mal ein paar Auftritte angeguckt von den letzten, von der letzten Tour, die abbrechen mussten. Und klar ist das auch ein bisschen moderner geworden, im Sinne von, die hatten früher einfach nur einen Backdrop mit einem roten Stern drauf, wo ich die noch gesehen habe, 2010. Und mittlerweile halt so mit Videoleinwand, und wo die halt echt viele Videos einfach dann screenen, was ziemlich cool ist. Aber ansonsten vom Setup her, Tom Morello spielt eine 412er, darauf steht wahrscheinlich ein Plexi Marshall. Timmy C spielt, keine Ahnung, Ampeg oder weiß ich nicht, irgendeinen anderen, Trace Elliott, schieß mich tot, irgendeinen anderen Bass, irgendeine geile Bassanlage oder Peavey. Und das war's. Und da denke ich mir so, ey, ultra geil, holt mich jedes Mal ab. So, das war mein, wie sagt man, mein State, na, wie sagt man das denn heutzutage? Mein, was auch immer, meine Meinung dazu so.
Ja.
Genau.
Ja, voll. Ich kann das, ich finde es so, ja, mir ist das irgendwie so total wurscht geworden. mir ist einfach Equipment irgendwie, ich war noch nie so der wahnsinnige Equipment-Nerd. Ich finde es immer spannend und so, was es alles gibt und was man alles ausprobieren kann, aber mir war das dann am Ende des Tages auch irgendwo egal. Ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich immer schon so war. Vielleicht würde dir jetzt auch unser Mischer Crispin sagen, aber du wolltest doch immer deinen Amp und so weiter. Kann schon sein, dass ich auch vielleicht mal eine Zeit lang so drauf war. Vielleicht wird es auch irgendwann mal wieder einen Amp auf der Bühne geben, so der laut ist und der überall rumpfeift. Aber ja, ich denke, es wird sich alles entwickeln, und einer, der da echt einen guten Satz gesagt hat, war, und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber es war der Gitarrist vom Bilderbuch hat mal gesagt, 2020 oder sowas, er will 2020 eine Gitarre so klingen lassen, wie sie 2020 auch zu klingen kann oder zu klingen hat oder wie auch immer. Irgend so einen Satz hat er gesagt, ich weiß nicht ganz genau, stimmt safe jetzt nicht original zitiert, aber was dahinter steckt, finde ich inspirierend, dass man einfach nutzt, was man nutzen kann, und seine Grenzen auch ein bisschen auslotet und mal guckt, wie sich alles so entwickelt. Genau, ich bin auch überhaupt nicht jetzt vollkommen am Zahn der Zeit. Also ich checke jetzt auch nicht jedes Ding aus und dafür fehlt einem auch absolut die Zeit. Ich meine, es kommt jeden Tag irgendwas Neues und um da am Ball zu bleiben, musst du dich ja nur damit beschäftigen. Ich bin froh, wenn bei uns irgendwie alles funktioniert und es läuft und wir unsere Songs auf die Bühne kriegen, weil das ist ja das Wichtigste.
Absolut. Also ich gebe dir absolut recht. Das ist bei mir zum Beispiel so ein Ding, wenn mich Leute manchmal fragen, was ich von dem und dem Effektgerät halte, dann sage ich immer so, keine Ahnung. Also weil ich da bin ich zum Beispiel komplett ausgestiegen. So der ganze Effektgerätemarkt, weil da gibt es viel zu viele Companies, wie es auch schon im Gitarrenbereich, gibt es so viele Companies, wo ich ausgestiegen bin. Weißt du, was ich meine? So da merke ich echt, dass ich da doch so ein bisschen altbacken vielleicht bin. Ich will jetzt nicht sagen, Fender Gibson, das überhaupt nicht, echt nicht. Aber mich nervt es doch heutzutage sehr, dass, das habe ich schon ein paar Folgen auch schon gesagt, und irgendwann in den nächsten 10 Jahren will ich da gerne mal eine investigative Sache starten, weil ohne Scheiß, es ist heutzutage ultramodern, einfach seine Gitarren, Company XY kommt irgendwie am Start, macht mit irgendeinem Designprogramm Gitarren fertig und dann wird das natürlich irgendwo outgesourced, made in Indonesia, China, Südkorea, was auch immer, zu irgendwelchen super günstigen Bedingungen gefertigt und aber das Maximale auf dem Markt dann als VK rausgeholt. Und dann haben wir die Dinger hier zum Service und ich denke mir jedes Mal, okay, Kunde hat jetzt für irgendeine Indonesien-Pfanne, gar kein Shit gegen Indonesien, aber halt irgendwie 1,8 für die und die Gitarre bezahlt, die im Internet gerade mega gehypt wird und dann guckst du die an, denkst dir so, Alter, die kostet 1.800 Euro und die ist davon, wenn ich beide Augen zudrücke, vielleicht die Hälfte wert, aber eigentlich weniger. Verstehst du, was ich meine? Und dann denke ich mir so, das finde ich krass und da steige ich echt so ein bisschen aus. Das geht mir als Gitarrentypi und als Gitarrenenthusiast extremst auf die Eier, dass heutzutage alles, und da merke ich jedes Mal, dass ich mich so in so einem kleinen Rage-Modus dann rede, dass ich mir denke so, ey, da wird so viel Schrott heutzutage angeboten, so viel Pisse, so viel Bullshit, so, ne? Und die Leute im Internet feiern das. Und ich will noch nicht mal so arrogant sein und sagen, so, wie dumm die Leute sind, dass sie das nicht checken. Ich verstehe das total, weil am Ende ist das so, dann hast du irgendeine Person, die auf YouTube oder auf Instagram oder was auch immer halt irgendwie ein cooles Review macht. Und die klingen wahrscheinlich über eine App auch alle toll, aber handwerklich ist das die letzte Pisse. So, und dann denke ich mir so, und dann wird noch so viel Kohle dafür verlangt, ey, die Leute werden da draußen einfach nur ganz krass verarscht. Und ach, sorry Mario, ich merke, ich rede mich da so krass in Rage, weil mich das so triggert und da merke ich dann auch wieder rum, da bin ich echt so ein bisschen, da steige ich aus, deswegen, wenn mir die Leute mit irgendwelchen Marken um die Ecke kommen, hast du von der schon gehört, so, ey, dann gehe ich auf die Instagram-Seite und denke mir so, ah ja, mal wieder eine von den Marken, die irgendwie fancy am PC designt worden ist, wo kein Charakter dahinter ist, so, und die einfach zu richtigen Bullshit-Bedingungen wahrscheinlich irgendwo in Fernost gefertigt werden. Ey, don't get me wrong. Ich weiß genauso, dass die großen Player, ob es Ibanez ist, ob es, keine Ahnung, gut, Fender lässt in Mexiko fertigen, aber auch wahrscheinlich auch dazu beschissene Bedingungen, dass die natürlich auch in Ländern produzieren lassen, wo die weniger Kohle einfach dafür bezahlen müssen. Aber ich denke mir echt so, ey, komm, haucht doch mal eurer eigenen Brand so ein bisschen Leben ein, so. Und deswegen, gebt mir weg mit irgendwelchen neuen Gitarrenmarken, keine Ahnung, ich steige da auch komplett aus. Der Markt ist komplett übersättigt, auf allen Ebenen.
Ja, da muss ich eine Lanze brechen, da muss ich eine schnelle Lanze brechen für PJD. Schau dir das mal an, ich glaube, die werden in UK gefertigt. Okay. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, das spüre ich so, also dass das gut gefertigt wurde jetzt. Natürlich spüre ich das Land nicht oder irgendwas, aber du weißt ja selber, wenn du halt, du nimmst die Gitarre in die Hand und du merkst so, okay, geil, die hat schon mal jemand in der Hand gehabt und die ist irgendwie cool zusammengeschraubt worden und da sind gute Sachen verwendet worden und die funktioniert halt auch. Und ich kenne das ja selber, also diese erste Strat, die ich noch habe, dieses Squire und so, da weiß ich auch, das sind die nicht damals made in Japan gewesen?
Ja, die alten schon.
Ja, genau.
So,
ja.
Und die sind ultra geil.
Ja, die sind gut, aber das Zeug, was da verbaut worden ist, ist natürlich teilweise auch nicht wahnsinnig gut. Ne? Also auch, dass die Potis und so Zeug, also da muss man schon auch hier und da mal was austauschen. Absolut, und so.
Klar, natürlich,
aber genau. Ich meine, was aber erwartet man jetzt auch bei dem Preis? Ja? Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du dir so eine Gitarre für 300 Euro kaufst, dann kann auch mal nach 10 Jahren irgendwas kaputt gehen, ist ja auch okay. Aber dafür halten die trotzdem echt lang. Und ja, genau. Aber ich bin da auch so was, ich bin manchmal auch echt, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich jetzt das Geld hätte zum Beispiel, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich mir so eine, boah, was war früher immer so, Music Store oder so, in dem Magazin gab es immer so dann so eine, so eine Leo Fender Gitarre oder so für 17.000 genau. Euro oder was weiß ich.
Die auch mittlerweile auch schon längst geklaut worden ist, so, weiß ich nicht, also das ist ja, da wurde ja im Store wurde ja schon ein paar Mal eingebrochen.
Echt?
Und da wurden ja so, ich erinnere mich wirklich daran, das waren so diese ultra krassen, diese Sonderanfertigung von irgendeinem Masterbilder, so one of a kind, und dann wurde irgendwann, also eigentlich überhaupt nicht witzig, aber da wurde dann irgendwann im Store mal echt so der Laden aufgemacht und die wurden alle geklaut. Also so diese ganzen Sonderfertigungen.
Ja, selbst wenn ich jetzt so das Geld hätte, ich wüsste nicht, ob ich mir so eine holen würde und dann damit spielen würde, weil für mich ist es so ein Gebrauchsgegenstand, der muss auch mal runterfallen können. Natürlich finde ich das dann nicht geil, wenn das passiert, aber ich bin oft genug schon umgefallen auf der Bühne, dass da halt irgendeine Macke dran kommt und so weiter. Das passiert halt bei uns mal so.
Ja, und ich meine, ey, das, was du gerade nochmal gesagt hast, so, wenn jetzt, keine Ahnung, die Squire für 300 Euro, natürlich sind da nicht die geilsten Parts verbaut, aber die kostet auch nur 300 Euro, aber die macht trotzdem ihren Job, weißt du? So, und das ist ja völlig cool, aber sobald du, und das ist echt ein schmaler Grat, sobald man so in diesem vierstelligen Bereich unterwegs ist, und da bin ich auch noch vorsichtig, im vierstelligen Bereich heißt nicht, nur weil eine Gitarre jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro kostet. Ey, wie gesagt, nicht falsch verstehen, 1000 Euro ist eine Stange Geld. Aber 1000 Euro ist auch manchmal im Gitarrenbereich nicht viel Geld. Man muss das immer in Relation so ein bisschen setzen. Aber sobald du als Person, die sich damit beschäftigt, irgendwie Gitarren zu bauen, bauen zu lassen, whatever, und das dann irgendwie verkaufen zu wollen, wenn du dich in dieser Range bewegst, dann musst du halt echt ab einem gewissen Punkt dann auch dementsprechend liefern. Und dann gibt es einfach so handwerklich ein paar Sachen, die sollten einfach nicht sein, also die dürfen nicht sein. Punkt aus, fertig ab. So. Und da denke ich mir so, okay, weiß ich nicht. Wie gesagt, wie heißt die Marke nochmal, von der du gesagt hast, die aus England kommt?
PJD.
Okay, das will ich mal checken. Okay, wahrscheinlich kenne ich die sogar, ich habe die jetzt gerade noch nicht auf dem Schirm, aber es ist ja was ganz, ganz anderes, wenn da halt, wie gesagt, echt, wie du schon sagtest, wenn du merkst, dass das Instrument vorher schon mal irgendjemand anders in der Hand hatte, der sich damit auch auseinandergesetzt hat, verstehst du, was ich meine? Also der, wenn ich da ein paar Handgriffe da gemacht habe und jetzt nicht, auch nicht böse gemeint, weil am Ende ist das einfach so, das ist ein Job, wenn du in einer Fabrik arbeitest, irgendwo in Fernost, in Indonesien oder in Südkorea, was auch immer, natürlich hat die auch eine Person in den Händen gehabt, aber aus einem anderen Purpose, sagt man, weißt du, was ich meine? Also einfach so, weil es halt der Job mehr oder weniger ist. Nicht, dass die Leute, ich will denen gar nicht unterstellen, dass sie nicht passioniert oder sowas sind, aber es ist halt eine Art Fabrikarbeit. Genauso machen das die Leute bei Gibson aber auch. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so das Ding, viele Leute wissen das gar nicht. Der Gibson Custom Shop, ey, das ist Fabrikarbeit, nicht mehr, nicht weniger, nichts gegen Fabrikarbeit, aber das ist so, eine Person steht den ganzen Tag an einer Maschine und macht die gleiche Arbeit den ganzen Tag. So wie das bei Autobauern genauso ist. So, ne? Um das mal so ein bisschen vielleicht zu entspiriten am Ende des Tages. So, das muss man vielleicht mal sich vor Augen halten. Naja. Ich weiß nicht. Ich mag das, wie gesagt, immer ein bisschen mehr, wenn da halt mehr, was heißt Handarbeit hinter ist, wenn das einfach Charakter hat und einfach nicht nur, man kann Sachen am PC designen, gar nicht das Ding, aber dann seht doch zu, dass er erstmal vernünftig liefert, bevor er halt irgendwie wahrscheinlich zu beschissenen Bedingungen irgendwo in Fernost produzieren lässt und den Leuten dann wirklich völlig overpriced Instrumente anbietet. Das nervt mich so ein bisschen. Und dann kriegst du die Dinger hier so auf die Werkbank und denkst dir wirklich so, oh mein Gott, was ist das hier? Ganz oft schon gehabt. Was soll ich dir sagen? Aber ey, es ist ja, es gibt ja immer noch Ausnahmen, das ist das Schöne daran. Ich muss mal kurz hier rekapitulieren. Also, für wichtige Daten, die sich die Leute da draußen mal aufschreiben müssen. Am 29.02. Habt ihr euch den 29.02. wirklich so ausgedacht als Album-Release? Ist das,
Unser Album kommt am 23.02. raus.
Echt? Das ist, okay, ich wusste das nur, weil ich den Promo-Link bekommen habe und da stand auf jeden Fall drin, meine ich 9, dann haben die sich da verschrieben, weil da stand 29. drin. Witzig. Ah, okay. Haben die sich eine Woche vertan. Aber ich hätte es witzig gefunden, wenn es der 29.02. jetzt sogar gewesen wäre. Extra, wenn man mal so ein Schaltjahr hat. Okay, am 23.02.
Genau, am 23. kommt das Album, ja.
Riot ist aber richtig, ne?
Genau,
das ist richtig. Das ist so, ich hab mir die Historie nochmal angeguckt. Ihr seid so Albumtitel immer nur ein Name, ne?
Ja, immer nur ein Name, immer nur vier Buchstaben.
Genau, das ist habe ich auch schon gecheckt. Und Grundvoraussetzung, um bei den Blackout Province zu spielen, ist so, der Vorname muss mit M anfangen, sonst hat man keine Chance. Ne? Habe ich auch schon festgestellt. Ist ein gutes Konzept, hab da gut gefahren. So,
das, ja, bisher läuft alles gut. mal schauen, wie es weitergeht damit.
Also Ride kommt am 23.02. und quasi in der Zeit seid ihr dann schon mit Enter Shikari dann auf Tour, so, ne? In der Zeit, oder?
Genau, ja, wir fahren die Woche vorher fahren wir los und am 23. selber sind wir in Amsterdam und spielen dort.
Welche Location hat er da?
Ayas heißt das,
glaube ich.
Oder, nee, mein gefährliches Halbwissen. Ajax Live, irgend sowas. Ich weiß es nicht genau. Es steht
dann
sicherlich auf unserer Homepage.
Dann wird es wahrscheinlich aber, dann wird das in der Nähe von der Ajax Arena sein. Also Ajax Amsterdam Arena. Da gibt's. Vielleicht ist das auch, da hieß ganz früher, gab es die Heineken Music Hall.
AFAS Live heißt es, sorry. Ich habe gerade geguckt. AFAS Live. AFAS Live heißt es, genau.
Okay, dann weiß ich es doch nicht. Aber geile Tour-Dates. Ich habe mir die mal angeguckt. Ihr nehmt ja quasi einmal jede coole Stadt auch mit, so, die man so mitnehmen kann. Ne? Und ziemlich gut.
Ja, voll. Also wir haben da wirklich ein wahnsinniges Glück, dass wir da überhaupt eingeladen sind. Es ist noch Fever, ist noch die zweite Vorband und das ist ein Package, mit denen, wo wir uns, glaube ich, nie gedacht hätten, dass wir da mal dabei sind. Und das ist schon eine wahnsinnige Ehre, da eingeladen worden zu sein. So.
Voll geil. Und morgen gehen die Proben dann dafür los, ne?
Ja, wir haben heute fleißig vorbereitet und morgen geht's dann los. Also wir haben viel zu tun noch, wir haben noch viel zu überlegen, wie soll das Set aussehen und so weiter. Als Support hat man nicht so lange Zeit, 30 Minuten, und das reicht bei uns meist nicht für viel mehr als 6 Songs, aber wir wollen es irgendwie spannend gestalten. Und genau direkt nach der Tour, also wir spielen das letzte Date diesem berüchtigten
am 28.
tatsächlich, und am 29. Februar und am 1. März direkt anschließend darauf spielen wir 2 Release-Konzerte und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Ja.
Okay. Die macht er, wo habt ihr die Release-Shows? In München wahrscheinlich?
Eine in Köln, im Helios 37 heißt es, glaube ich.
Mhm, cool.
Und im Stuttgart im Juha West. Beides Locations, wo wir noch nie waren, und wir dachten uns, wir wollen da mal hin. Wir wollten so 2 kleine Konzerte machen und hatten uns gedacht, wir machen es mal nicht in München, sondern mal woanders. Und Köln war für uns immer geil, und in Köln war auch das Konzert mit Shikari schon ausverkauft. Mhm. Und dann durften wir das auch ankündigen und haben dann gesagt, ja komm, nehmen wir Köln. Das war auch sehr schnell voll. Da haben wir das war, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so voll, das Konzert. Und in Stuttgart, das Juha West, da haben wir noch nie gespielt. Da dachten wir uns, da wollen wir mal hin. Und Stuttgart waren wir auch generell länger nicht. Und auf der Tour jetzt mit Shikari ist Stuttgart nicht dabei. Also hat es die beiden Städte getroffen. Gut. Aber wir kommen im Herbst noch auf Tour. Ich denke, wir werden die Tour kurz vor der Shikari-Tour veröffentlichen. Und wir spielen in so von Oktober, November, Dezember wirklich einmal quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Polen, Tschechien, Frankreich, Brüssel, Belgien, Holland, so. Also so zum ersten Mal so eine richtig schöne
Headline-Tour dann auch, ne?
Bitte?
Habt ihr eine Headline-Tour?
Ja, genau. Okay. Das ist dann die Headline-Tour für uns. Und dafür gibt es im Sommer nicht so viele Festivals. Also wir haben jetzt gerade Stand heute, glaube ich, 5 Festivals für diesen Sommer und halten uns da ein bisschen zurück und starten dann aber im Herbst mit eigener Tour.
Ist doch auch mal was Feines, oder? So, ich meine, er hat auch seinen Charme. Festivals sind auch cool, aber 5 ist auch eine gute Zahl. Eine Handvoll Festivals und dann eine fette Headline-Tour. Quasi im ganzen Herbst, auch mit vielen coolen Städten und Ländern vor allen Dingen auch. Also echt. Ich werde mir natürlich die ein oder andere Show gerne angucken wollen. Habe ich natürlich Bock drauf.
Bitte, bitte, komm gerne vorbei. In Essen sind wir leider nicht. Wir waren da.
Oh, damit schwierig. Ich komme hier so schwierig raus. So, ich bin ungern woanders. So, dann wird es
natürlich.
Ja,
musst du nach Köln kommen. Ja. Da musst du echt nach Köln kommen. Aber dann, bin ich auf jeden Fall. Würde ich mich freuen, wenn wir uns mal in echt sehen.
Ey, auf jeden Fall. Ich auf sowas. Ich habe, glaube ich, wann war das? gestern, was ist heute Freitag, ne? Mhm. Ja, heute ist Freitag, genau. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich erstmalig ein Konzert sausen lassen von einer Künstlerin, die ich hier im Podcast hatte, von der Katja alias Blush Always, einfach nur wegen Schneechaos und irgendwie nach Köln kommen war schwierig, weil da halt alles so verschneit war und es hat zeitlich einfach nicht gepasst. Und sonst gucke ich mir immer generell von allen den Leuten, wenn ich, don't get me wrong, ich werde dann auch gerne mal eingeladen, weißt du was? Ich meine, selbst wenn ich nicht eingeladen werde, komme ich trotzdem vorbei. Und dann habe ich mir bis jetzt immer jede Show angeguckt von den Leuten, die im Podcast zu Gast waren. Finde ich mal ultra geil. So, das würde mich sehr freuen.
Ja, voll, du hast jetzt auch einen Hintergrund.
Ja, absolut. Ich freue mich total. Ich freue mich auf euer Album, was ich natürlich schon hören durfte, so, ne? Und echt ein paar starke Songs drauf und habe mich echt abgeholt. Und am 23., ich sag das hier nochmal für die Leute, kommt euer Album Ride raus. Euer neues. Und ich gehe mal davon aus, so die Enter She Carried Tour wird wahrscheinlich schon irgendwie ausverkauft sein. Also da jetzt irgendwie noch so Ticketwerbung zu machen.
Doch, da gibt es noch ein paar. Okay. Da gibt es noch Tickets, ja, genau. Aber selbst wenn es. Wenn ihr es nicht mehr schafft, für die Tour Tickets zu holen, für unsere im Herbst wird es auf jeden Fall bald Tickets geben und da freuen wir uns natürlich, wenn viele Leute kommen.
Ey, nice. Dann, Mario, vielen Dank für den Talk. Es hat richtig Bock gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, ja, so Gitarrentalk ist halt immer, es macht einfach Bock. So, das ist jetzt, auch wenn ich so lange keinen Podcast mehr gemacht habe, es rostet nicht ein und ich mag das immer total gerne, wenn man so, weiß ich nicht, sich einfach über Gitarren irgendwie austauschen kann und wenn man irgendwie einer Meinung ist, aber manchmal auch nicht einer Meinung ist. Ich mag das total gerne. Deswegen vielen, vielen Dank für den schönen Freitagabend hier.
Hey, danke dir.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, und ihr Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt und ihr habt einen entspannten Donnerstag. Wir hören uns bald wieder oder auch bald nicht wieder. Wer weiß das schon bei mir. Nein, viel Spaß mit der Folge. Habt einen schönen Abend und wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.